Hallo und Shalom, mein Name ist Milane. Ich bin Buchautorin, Künstlerin und kann dich auf den Weg zu deinem Buch begleiten. Das hier ist ein True Crime Podcast aus dem Bereich Marketing. Hier geht es um echte Verbrechen, die dich manchmal auch dein Leben kosten können. Aber keine Angst, nicht in allen Fällen ist es so schlimm. Manchmal geht es vor allem um deine emotionale Gesundheit. Als Krimi-Autorin liebe ich True Crime und kann nicht anders, als das Thema in dieses Format zu bringen. Werden mir jemals die Themen ausgehen? Ich denke nicht, denn täglich begegnen mir neue Ideen, wie Menschen fernab von Werten auf Social Media agieren. Egal, ob es um geklauten Content, den Wandel von Social Media oder deine persönliche Strategie geht, hier wirst du Folge für Folge sicher fündig. Die Folgen sind eher kurz und knackig. Lass uns starten. Liebe Julia, schön, dich zu sehen. Bevor wir richtig ins Interview starten und wir erfahren, wer du bist und was du machst, starte ich immer gerne mit den 5 Random Questions, damit meine Zuhörenden ein bisschen um die Ecke denken können. Man kann uns dann auf YouTube sehen, aber auch auf den bekannten Plattformen hören. Ich packe die jeweiligen Links in die Infobox, / in die Shownotes. Fangen wir mal an. Frühling oder Herbst?
Ich mag beides. Hauptsache nicht 40 Grad im Sommer.
Okay. Musik oder Kunst?
Beides, aber nicht so richtig intensiv. Also da kriegst du mich mit anderen Sachen mehr.
Okay. E-Book oder Papier?
Papier.
Reden oder Schweigen?
Ich bin eher so die Rednerin.
Solo oder im Team?
Auch eine spannende Frage. Kommt auf die Aufgabenstellung drauf an.
Da konnte man jetzt schon so ein paar Dinge raushören. Genau deswegen finde ich die 5 Random Questions immer ganz spannend. Denn wie gesagt, der Zuhörende kann um die Ecke denken, aber genauso du auch in deiner Antwort. Und jetzt starten wir doch mal richtig ins Interview. Stell dich mal vor, was machst du für deine Kunden und wer bist du eigentlich?
Sehr gerne. Und erstmal noch vielen lieben Dank für die Einladung zu dem Podcast. Ich muss an alle Zuhörenden sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist meine erste Podcast-Aufnahme, aber ich freue mich total drauf. Mein Name ist Julia Schönhofen. Ich bin Sparringspartnerin für Solo-Selbstständige, Gründerinnen und Freelancerinnen. Was ist eine Sparringspartnerin? Das geht jetzt wahrscheinlich vielen so, dass sie das nicht so richtig einordnen können. Nein, ich bin kein Coach. Ich bin auch kein Berater und kein Mentor. Als Sparringspartnerin bin ich die Partner in Crime, und das ist schon so ein bisschen was, wo wir heute auch noch drüber sprechen werden. Partner in Crime für Solo-Selbstständige, die allein unterwegs sind und die merken, sie lieben ihr Business, sie finden es großartig, mit ihren Kunden zu arbeiten, aber irgendwie fühlt es sich nicht so richtig an und sie sind alleine in ihrem Business und drehen sich teilweise im Gedankenkarussell, kommen nicht richtig weiter und haben niemanden, mit dem sie sich da mal richtig durchdenken können. Und das bin ich dann als Sparringspartnerin. Ich steige mit ein, ich gehe in die Diskussion, gemeinsam gucken wir, wo hakt es denn gerade? Was sind die Optionen? Welche Möglichkeiten haben wir? Wie wird eine Entscheidung richtig getroffen? Und so schafft man es dann, dass man gemeinsam drauf guckt, die besten Optionen rauslotet und dann auch eine triftige Entscheidung trifft.
Sehr gut, danke, dass du das gleich schon mal erklärt hast, was ein Sparringspartnerin ist. Ist sicherlich für viele nicht der gängigste Begriff. Was hat dich denn jetzt dazu bewogen, dich genau mit diesem Thema selbstständig zu machen?
Das ist auch eine sehr spannende Frage. Tatsächlich hatte ich niemals vor, mich selbstständig zu machen. Das ist eher so ein Zufall gewesen. Dadurch, dass mir eine Karrierecoachin nach vielen, vielen Jahren in einem internationalen Konzern gesagt hat, eigentlich spricht doch alles bei dir für eine Selbstständigkeit. Und ich dachte das eigentlich nie. Ich habe das nie auf dem Schirm gehabt. Ich kenne keine Selbstständigen oder kannte keine Selbstständigen in meinem Umfeld. Alle waren immer angestellt. Das war immer so der Weg, wie man so durchs Leben geht mit Karriere im Konzern und so weiter. Und als ich dann mal für mich festgestellt habe, dass wenn man mein großes Bedürfnis nach Sicherheit zur Seite schiebt, dass dann sehr, sehr viele Aspekte für die Selbstständigkeit sprechen, dann habe ich es einfach mal ausprobiert. Und dann war es tatsächlich, dann war ich in einem Karrierecoaching, wir hatten uns mit meinen Stärken beschäftigt, ich hatte intensiv daran gearbeitet, was macht mich aus, was macht mir Spaß, womit kann ich wirklich was bewegen? Und da war dann tatsächlich die einzig logische Konsequenz, wenn man über die Selbstständigkeit dann mal, als dieser Samen mal bei mir gesetzt war, war so klar, ey, das wäre richtig geil, statt in einem internationalen Konzern mit 100.000 Menschen zu arbeiten, wo die Wirkungsfähigkeit, solange du nicht CEO oder CFO bist, immer nur so ein Müh ist und du dafür arbeitest, dass irgendwo jemand als Shareholder vielleicht ein Müh mehr Anteile ausgezahlt bekommt oder der CFO seine Ziele ein bisschen besser erreicht, fand ich es einen mega coolen Switch, tatsächlich ziemlich genau das, was ich vorher im Unternehmen gemacht habe, mit Solo-Selbstständigen zu machen. Das heißt, bei ihnen gucken, wo hakt es gerade, welche Prozesse laufen nicht richtig, wie kann man diese Entscheidung treffen, wie kann man das managen, dass es ordentlich nach vorne geht, wie kann man hier einen konkreten Plan erstellen, und das halt in der direkten Wirkung. Das fand ich so unheimlich attraktiv, finde es immer noch unheimlich attraktiv und das lässt mich jeden Tag tatsächlich mit Freude wieder durchstarten, weil man einfach sieht, was man bewegen kann, wenn man mit Solo-Selbstständigen arbeiten, die Dinge direkt umsetzen können, wenn man gemeinsam was erarbeitet hat und wo nicht noch 5 Entscheidungsträger über 7 Instanzen und 33 E-Mail-Runden irgendwelche Sachen machen müssen, die irgendwo in der Mitte verrecken.
Das ist ja bei uns Solo-Selbstständigen so, wenn ich den CFO fragen muss, dann kann ich mir selber eine Mail schreiben, aber das ist recht einfach. Ich glaube, die Annahmequote ist dann immer recht hoch, ne? Das, was du sagst, das habe ich auch als Industriekauffrau so oft gesehen, das macht überhaupt keinen Spaß, weil gar nicht ja jeder in die Entscheidungen involviert ist. Es ist ja so ein großes Konzernproblem, ne? Und nicht nur da, sondern auch in den KMUs ist das so. Deswegen, ja, Solo-Selbstständige können Dinge vielleicht leichter umsetzen. Aber wenn wir gleich zum Umsetzen kommen, hattest du denn auf dem Weg auch Hindernisse, die dich so richtig herausgefordert haben?
Also ich musste auf die harte Tour lernen, dass meine idealisierte Vorstellung von wie eine Selbstständigkeit läuft, dadurch, dass ich ja vorher noch gar keine richtige Idee davon hatte und da so reingestolpert bin, relativ, so seifenblasenmäßig war irgendwie, ne? Also du machst dich da irgendwie so, fängst da an, erste Schritte zu gehen und ich bin dann auch eine, die sagt, komm, ich mach einfach mal, ich probiere das jetzt mal aus und ich guck mal, wo das hinführt. Und wenn man dann so Dinge hört wie, ja, eine Selbstständigkeit aufbauen dauert und das dauert auch locker 1 bis 5 Jahre, je nachdem, welche Statistik du fragst oder je nachdem, wen du fragst, ne, ist es ja irgendwas zwischen 1 und 5 Jahre meistens, manche sagen sogar noch mehr und du denkst dir so, ja, aber bei mir doch nicht. Also so schwer kann das doch nicht sein. Also ich weiß ja, was da ungefähr zu tun ist und das wird schon wuppen irgendwie. Und meine größte Erfahrung war dann tatsächlich dieses, es braucht Zeit. Also du kannst dir Dinge vornehmen, egal ob es jetzt irgendwie Website-Gestaltung ist oder auf LinkedIn mal eben so aktiv werden. Es braucht alles so viel Zeit, wo man sich erstmal reinarbeiten muss. Und es geht mir gar nicht nur um die Technik. Die Technik ist ja die meisten Sachen, die kannst du dir mal eben schnell anlesen irgendwie. Aber für dich selber Klarheit gewinnen. Was willst du überhaupt? Für wen? Und was willst du erreichen? Und wie funktioniert es und wie funktioniert es nicht und warum funktioniert es gerade so für dich nicht, aber wieso funktioniert es für die anderen? Also es sind so 1000 Sachen, die auf einen einprasseln und das sind alles innere Prozesse, die durchlaufen werden müssen, die sehr viel länger brauchen, als man am Anfang mal gedacht hat. Das war so mein größter Lerneffekt nicht direkt zu Beginn, aber so nach den ersten Monaten, wo ich gedacht habe, so, okay, krass, ich hätte gedacht, es geht schneller.
Wir dürfen ja nicht vergessen, das hier ist ein True Crime Marketing Podcast und das ist ja eigentlich schon das erste True Crime, was uns auf dem Weg immer wieder begegnet, diese Idealisierung. Manchmal findet die bei uns selber im Kopf statt, das ist ja gar nicht mal das Schlimmste, weil dann kann man ja, wenn man reflektiert genug ist, auch mit sich selber ins Gespräch gehen, so wie du gesagt hast. Wo es dann aber eben schwierig wird, ist diese Idealisierung auf Social Media. Wenn Leute dann ihren ersten, zweiten, dritten Jahresbericht teilen und da dann die Zahlen schon so exorbitant hoch aussehen, dann muss man sich halt fragen, wie funktioniert das Ganze? Und die große Krux kommt da ins Spiel, wo Dinge dann nicht mehr zusammenpassen. Also da wird man dann meistens ja eh hellhörig. Und wenn man für sich selber, und ich glaube, das ist in deinem Fall tatsächlich auch so, du hast ja eine sehr eng gesteckte Nische, die darf sich natürlich auch nochmal verändern, während man das Ganze macht. Aber wenn du so eine eng gesteckte Nische hast, dann darfst du ja gar nicht diese hohen Umsätze erwarten. Und das sagt dir halt keiner.
Ja, und ich glaube gerade das, was du gerade gesagt hast mit dem Social Media und Vergleichen mit anderen, ich will gar nicht in Frage stellen, ob das immer alles falsch ist, was da passiert. Es kann ja durchaus sein, dass Menschen wirklich genau den Nerv der Zeit treffen oder in genau der richtigen Bubble starten oder genau die richtigen Startbedingungen allgemein hatten oder sowas, wo die dann einfach bäm durchstarten und wo es dann einfach super läuft. Ich glaube, das, und es ist auch gar nicht schlimm, dass die das teilen. Ich will denen ja gar keinen Vorwurf machen, weil die haben ja allen Grund, sich zu freuen. Was das Blöde ist, glaube ich, daran ist, dass dieser Algorithmus das erstens so pusht, dass dann plötzlich alle denken, das ist der Standard und das sind die Meldungen, die ich immer angezeigt bekomme. Weil erstens die anderen Sachen vielleicht nicht ganz so laut sind. Also wenn jemand sagt, es läuft nicht so richtig, dann pusht das nicht so richtig wie bäm, ich habe letztes Jahr schon wieder irgendwie jeden Monat fünfstellig, sechsstellig, wie auch immer quasi erlebt. Und zweitens schüchtert es natürlich die Menschen auch ein, sodass sie gar nicht über ihre ehrlichen Erfahrungen reden. Und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass ich bin da anders. Es fällt mir schwer, aber ich habe das ein oder andere Mal auch ehrlich über die Wachstumsschmerzen meines Businesses geschrieben, gerade auf LinkedIn. Und ich habe festgestellt, wenn man authentisch und ehrlich auch die Sachen zeigt, die so ganz anders sind als das, was man normalerweise sieht, dann gehen die auch sehr gut. Und dann werden die auch deutlich mehr gelesen und kommentiert und geteilt, als wenn man jetzt einfach nur den fünften Tipp zum Selbstmanagement oder sowas teilt. Weil die Leute das halt trotzdem spannend finden, weil es wichtig ist, weil es viel zu selten passiert. Und weil da, glaube ich, so ein bisschen die Balance fehlt einfach.
Da kommen wir tatsächlich schon zum zweiten True Crime. Was man auch sehr, sehr häufig sieht, ist, manchmal werden solche Dinge ja auch ausgespielt, ne? Also im Sinne von, ich nutze das jetzt mal, um zu zeigen, dass ich doch nicht so perfekt bin, wie andere von mir denken. Das finde ich dann schon wieder fragwürdig tatsächlich. Mit welchem Beweggrund macht man das? Macht man das jetzt, um real aufzuklären oder um eben zu zeigen, der Weg war steinig, aber hey, ich habe es trotzdem geschafft und ich mache auch weiter? Oder eben, um diese Selbststilisierung voranzutreiben und zu sagen, hey, hier bin ich, guck mal, ich bin doch nicht so perfekt, wie ihr mal alle denkt. Mhm. Das sind diese zwei schwierigen Punkte. Und manchmal läuft es halt einfach nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und das darf man, wie gesagt, auch gerne teilen. Nur man sollte es halt eben nicht übertreiben, ne?
Ja, und ich finde, was hier unheimlich wichtig ist, ist, dass man authentisch bei der Sache ist, ne? Weil ich glaube, die Leute, die einem lange folgen, die können zwar überrascht sein über so einen Post, wenn man mal einen ehrlichen Einblick gibt, aber die werden dadurch, dass sie einen ja schon ganz gut kennengelernt haben über eine ganze Weile, schon einschätzen können, aus welchen Beweggründen man das gerade macht, was man damit bezwecken möchte und ob das ehrlich einzuschätzen ist oder nicht. Und wenn ich vor 2 Monaten gepostet habe, yay, ich habe schon wieder einen 5-stelligen Monat geschafft und dann 2 Monate später sagen, boah, es ist alles so furchtbar, ich glaube, ich kann meine Miete nicht mehr zahlen, dann ist das halt irgendwie unauthentisch und dann denkst du dir, ja gut, das ist jetzt irgendwie so Clickbait-mäßig irgendwie und es ist immer dieses, ne, es muss immer alles aufgebauscht werden irgendwie. Aber wenn du eine Person bist, die, oder wenn du das von einer Person liest, wo du merkst, das ist unaufgeregt und das ist ehrlich, dann kann sowas sehr viel auch ins Vertrauenskonto einzahlen, meiner Erfahrung nach.
Auf jeden Fall. Und Authentizität ist kein Buzzword in meinen Augen, auch wenn es oft dazu gemacht wird. Es wird oft Authentizität irgendwo reininterpretiert, die keine ist. Und auch das ist ja, da kommen wir vielleicht auch später nochmal genauer dazu, das ist ja auch ein True Crime. Was gehört denn überhaupt auf Social Media? Dazu wird es von mir jetzt in den kommenden Tagen auch nochmal eine eigene Folge geben. Ich weiß nicht, ob sie davor oder danach dann erscheint. Aber das ist was darf man denn überhaupt sagen? Und ich bin ganz klar der Meinung, es gibt Dinge, die darf man nicht sagen, die sollte man nicht sagen. Nicht, weil sie polarisieren oder nicht, weil sie eine Meinung sind, sondern einfach, weil sie nicht authentisch sind.
Das finde ich spannend. Was ist ein Beispiel von dir?
Ein Beispiel dafür, dass Dinge nicht authentisch sind, ist, wenn ich zum Beispiel in meinen Posts nie irgendetwas Privates teile, aus allem ein Geheimnis mache und dann passiert irgendwann plötzlich was ganz Dramatisches und das wird dann in ganz, ganz vielen Posts so hoch stilisiert, dass es eben Aufmerksamkeit erregt. Es gibt da das werde ich auch nochmal aufdröseln. Es gibt da ein ganz authentisches Beispiel ist es tatsächlich, weil es zeigt, wie tief die Abgründe auf Social Media sein können. Das Foto eines Vaters, der sein sterbendes Kind auf LinkedIn präsentiert hat. Das hat damals so viel Aufsehen erregt. Dieser Post ist so viral gegangen. Alle Menschen hatten Mitleid. Es tut mir leid, ich hatte keins. Es gehört nicht auf Social Media. So groß mein Mitleid für die Situation ist, sowas muss man nicht teilen, nur um Aufmerksamkeit zu generieren. Und die Person hat dann irgendwann auch zugegeben, dass es genau, also dass genau das der Beweggrund war.
Um Aufmerksamkeit zu bekommen.
Genau. Genau, und das ist dann eben nicht mehr authentisch und das ist was nicht auf Social Media gehört, ganz klar. Mhm. Also wenn ich jetzt sagen würde zum Beispiel, es ist was Schreckliches in meinem Leben passiert, ich mache eine Pause von meinem Business, jetzt ist erstmal alles andere wichtiger, völlig fein. Und dann darf man das gerne sagen, aber es gehört nicht ausgeschlachtet.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube schon, dass Social Media grundsätzlich, und da kommt es natürlich vielleicht nochmal ein bisschen auf die Plattform drauf an, auch eine Methode ist, um sich selber so ein Stück weit zu therapieren oder um sich selber quasi auch so ein bisschen zu pushen und um bei sich selber aufzuräumen und Klarheit zu gewinnen, durchaus. Aber ich sehe das ähnlich wie du, es gibt Grenzen. Und das Beispiel, was du genannt hast, das ist natürlich schon sehr, sehr krass. Sehe ich ähnlich wie du. Am Ende, ich bin da mittlerweile so fein, dass ich denke, dieser Mensch hat seine Erfahrung gemacht, ne? Also ich meine, ich versuche dann tatsächlich nicht zu verurteilen, sondern denke mir dann, hätte ich, glaube ich, anders gemacht. Vielleicht hat er es in dem Moment ja noch so gefühlt, aber im Nachhinein nochmal reflektiert. Aber es ist halt auch ein echt großes Risiko bei Social Media, weil am Ende kannst du ja nichts zurücknehmen. Ne? Also das ist natürlich so eine Gefahr auf Social Media. So eine Schnellschussreaktion mal eben so kann große Auswirkungen haben. Und da müsste man sich schon, oder ich finde, man sollte sich im Vorhinein darüber bewusst sein, um da nicht einfach so um die Ecke zu schießen und immer im Nachhinein zu bereuen.
Wenn das immer wieder passiert, dann ist es tatsächlich was auch sehr kritisch ist. Dann muss man dem Ganzen schon so ein bisschen Rage-Bait-Charakter unterstellen, also dieses Auslösen von Interaktion durch Hassgefühle, was überhaupt nicht, auch in meinen Augen überhaupt nicht auf Social Media gehört, was nicht authentisch ist, weil es einfach auch zeigt, dass man selbst ein ganz großes Aufmerksamkeitsbedürfnis hat. Und ich finde den Punkt ganz spannend, was du gemeint hattest mit sich selbst ein Stück weit therapieren. Also man kann seinen eigenen Account auch so ein Stück weit als Spiegel nutzen, um Feedback von anderen einzuholen. Das funktioniert natürlich sehr, sehr gut. Und ich finde auch, solange das Dinge sind, die irgendwie mit dem Business verknüpft sind, hat das durchaus seinen Platz und seine Erlaubnis. Es muss nicht alles immer im Kopf gerade laufen und man darf auch mal gerne einstecken. Aber wie gesagt, es sollte halt alles in einem gewissen Rahmen bleiben und eben auch nicht wiederkehrende Fehler provozieren.
Ja, und ich glaube, hier haben wir auch nochmal eine ganz starke Unterscheidung. Es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich jetzt auch mal auf Social Media unterwegs bin als Julia Schönow von die Sparings-Partnerin mit einem Business-Account oder ob ich eine Influencerin Tradwife, was auch immer quasi bin, die davon lebt, ihren persönlichen, täglichen Geschehnissen quasi Raum zu geben auf Social Media. Ne? Das sind natürlich Weltenunterschied, wo man was wie posten kann irgendwie. Sicherlich gibt es bei dem einen und bei dem anderen irgendwo Rahmenfaktoren, die man sicherlich gut einhalten kann, aber es ist trotzdem nochmal was ganz Unterschiedliches.
Wissen ja viele über mich tatsächlich auch nicht. Ich lebe zwei Leben tatsächlich auf Social Media und ich nutze diesen Faktor von dem Nano-Influencer-Leben auch. Es gibt da aber einen kleinen Unterschied, das, was du gerade eben angesprochen hast. Es gibt tatsächlich auch Vorgaben von Kooperationspartnern, die sagen, teile nicht dein ganzes Leben, sondern bringe den Content authentisch in das ein, was du tust. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, meine Kooperationspartner sind Paper Like No Coffee und Wild, also Naturkosmetik, Deo, dann passt es ja natürlich schön zusammen und funktioniert auch sehr gut, weil ich möchte in meinem Business nicht in Schwitzen kommen, ich möchte guten Kaffee trinken und ich brauche natürlich auch mein iPad zum Zeichnen. Insofern macht das alles Sinn und hat Verstand, aber oft sehe ich halt auch, dass es an vielen Stellen nicht mehr Sinn und Verstand hat und dass ich auch glaube, dass Kooperationspartner da nicht höchst erfreut sind, wenn sie manche Dinge sehen, denn die Anforderung wird eben immer mehr, auch für Influencer, teile nicht dein ganzes Leben. Mhm. Und das haben viele leider noch nicht erkannt und deswegen ist dieses Influencer-Sein auf LinkedIn auch gar nicht mehr so problematisch.
Wobei ich glaube, auf LinkedIn war es ja noch nie so richtig groß tatsächlich, ne? Also das ist ja eher so ein Instagram-Ding.
Jein, Es gibt ja einige wenige, die quasi Influencer sind auf Instagram und dann auf LinkedIn starten und dadurch halt auch schon eine gewisse Reichweite generiert haben, einfach aufgrund ihres Namens, ohne dass sie überhaupt irgendwas geteilt haben. Aber dann kippt es manchmal entweder in so eine ungesunde Richtung oder es funktioniert halt sehr gut. Und es gibt da auch nochmal diese zwei Unterscheidungen, LinkedIn-Influencer zu sein, also eben Influencer zu sein in dem LinkedIn-Thema und da eben eine gewisse Reichweite zu generieren oder über wirklich Kooperationen auf LinkedIn zu wachsen. Letzteres funktioniert noch nicht so gut, da hast du recht.
Ja. Ich muss auch sagen, da sehe ich einen riesen Unterschied zwischen Instagram und LinkedIn, auch für mich als Nutzerin einfach. Ne? Also bei Instagram habe ich das total akzeptiert, dass da immer mal wieder jemand irgendwo Werbung oben drüber schreibt und irgendwelche Sachen in die Kamera hält. Das gebe ich dann, das ist okay. Aber das ist für mich auch ein ganz anderes Konsumverhalten, was ich da an den Tag lege, oder eine ganz andere Erwartungshaltung, wie ich an Instagram rangehe und wie ich an LinkedIn tatsächlich rangehe. Wenn da jemand dauerhaft mal wieder irgendwelche bei LinkedIn Beiträge posten würde, wo dann fett Werbung drüber stehen würde, dann würde ich da schon weniger hingucken. Das sehe ich tatsächlich auch. Also ich glaube, ich habe noch nie eine als Werbung deklarierte Post bei LinkedIn gesehen. Ich bin für jetzt auch nicht so unendlich viel im Feed unterwegs, aber ich feiere das, dass es da noch sehr persönlich ist.
Tatsächlich gesehen auch nur sporadisch. Gemacht habe ich es tatsächlich schon.
Ah ja.
Aber wie gesagt, da sind die Auflagen sehr, sehr hoch und wie das Ganze zu laufen hat und wie das alles passend gemacht werden muss, so dass es eben auch funktionieren kann überhaupt. Und wir bewegen uns in meinem Fall hier halt in einem sehr, sehr kleinen Rahmen und das funktioniert sehr gut und da hat es auch durchaus seinen Platz, denn wie gesagt, jeder von uns möchte guten Kaffee trinken. Aber an der Stelle ist der Werbeblock dann auch zu Ende. Ich will mal wieder zurückkommen zu deinem Business, bevor wir uns weiter in das Social-Media-Thema vertiefen. Hat eigentlich was miteinander zu tun. Wie gewinnst du denn deine Kundinnen so auf dem typischen Weg?
Das ist immer eine spannende Frage, wo ich tatsächlich immer wieder reflektiere für mich. Ich finde es schwierig, einen typischen Weg zu definieren. Was für mich wichtig ist, dass ich auf verschiedenen Ebenen unterwegs bin oder auf verschiedenen Plattformen. Also ich persönlich zum Beispiel bin bei LinkedIn unterwegs. Ich habe eine Webseite mit einem Blog, den ich gerade starte. Ich habe einen Newsletter und ich gehe noch gerne in den Austausch mit Menschen, indem ich auf Netzwerkveranstaltungen gehe oder auch tatsächlich meinen Vortrag halte. Für mich ist wichtig, dass es so ein unterschiedlicher Mix ist, dass ich nicht nur auf einem Standbein stehe, das mir dann im Zweifel wegbrechen könnte. Und was ich auch immer wieder realisiere, ist, dass je mehr Anknüpfungspunkte die Menschen haben und vor allen Dingen je näher sie dran sind, also gerade so Newsletter und Vortrag zum Beispiel, sind sehr, sehr warme Anknüpfungspunkte, wo die Leute wirklich sehr nah an mich rankommen und wo dann recht schnell dann auch mehr draus werden kann, im Gegensatz zu dauernden Posten auf LinkedIn. Ich meine, da sehe ich auch die Menschen, die immer mal wieder bei mir, also es sind ja meistens die gleichen, die dann am Ende liken oder kommentieren, aber das ist eine ganz andere Nähe, die da aufgebaut wird oder eben nicht.
Auf jeden Fall. Sehr, sehr spannender Punkt. Also du sagst, es gibt diesen typischen Weg nicht. Das wollen wir vielleicht auch nochmal rekapitulieren. Und kurze Zwischenfrage, weil ich die Info jetzt tatsächlich aus dem Vorgespräch nicht mitgenommen habe. Was hat dich denn jetzt dazu gebracht, einen Blog zu starten?
Tatsächlich mein als Ausgleich zum LinkedIn. Also ich mag LinkedIn, ich finde das schon nett, aber es muss natürlich dauerhaft bespielt werden als Short-Term-Content und ich habe dann tatsächlich schon immer gedacht, ich fände es schon cool, wenn man was Großes aufbaut, was lange Zeit verfügbar ist, was auch tatsächlich nicht unbedingt von meiner regelmäßigen Arbeit abhängt, sondern was ich dann aufbauen kann und was dann einfach wirkt und arbeiten kann. Genau wie dein Podcast natürlich, da gibt es ja verschiedene Formate, aber am Ende kann ich ja unterscheiden in Short-Term- und Long-Term-Content und mir war wichtig, dass ich tatsächlich auch einen Long-Term-Content in meinem Cluster von Marketingmaßnahmen habe.
Sehr, sehr cooler Gedanke. Ja, also das Thema mit dem Podcast, das kann man ja auch unterschiedlich definieren und unterschiedlich sehen. Nicht jeder ist dazu gemacht. Und wenn man jetzt Blog und Podcast miteinander vergleichen würde, sind sie eigentlich gar nicht miteinander vergleichbar. Beide laufen zwar über einen sehr zentrierten SEO, das ist vielleicht ein Vergleichspunkt, der möglich ist. Beide brauchen natürlich Recherche und Vorbereitung. Beide brauchen auch Nachbereitung, also dass man aus dem Long-Term-Content immer wieder Short-Term-Content machen kann. Das definitiv. Und Nachbereitung bedeutet ja beim Podcast eben auch schneiden, hochladen, schreiben und so weiter. Das ist beim Blog dann irgendwann ja vorbei. Also wenn der Artikel geschrieben und hochgeladen ist, dann wird er ja nicht mehr endlos nachbearbeitet.
Ja, wobei, also es ist ja durchaus sinnvoll, tatsächlich ihn regelmäßig zu aktualisieren, alleine schon aus SEO-Sicht natürlich, aber auch wenn man selber entwickelt sich ja weiter, gewinnt neue Erfahrungen oder hat bessere Beispiele. Und ich glaube, das ist, also ich meine, ich bin jetzt keine Blogger-Expertin, aber falls Blogger-Expertinnen zuhören, werden sie mir sicherlich zustimmen. Es ist schon wichtig, regelmäßig dran zu bleiben und das nochmal zu überarbeiten, weil Google das großartig findet und sieht, daran wird weitergearbeitet. Und am Ende wollte ich auch gar nicht sagen, dass es das Gleiche ist, Podcast und Blog, aber es ist halt beides in diese Schublade Longtime-Content. Und natürlich ist nicht jeder Podcast dafür geeignet, weil wenn ich jetzt eine Nachrichtensendung mache, dann höre ich mir natürlich nicht mehr die Nachrichtensendung als Konsumentin irgendwie von vor 2 Jahren an. Aber wenn ich natürlich bei dem Podcast hängen bleibe, wo ich den Menschen gerne zuhöre, wo ich die Art der Fragestellung spannend finde oder wo ich die Themen spannend finde und das auch Themen sind, die einfach immer wieder kommen und die mich auch noch länger beschäftigen können, dann kann ich natürlich dann anfangen, oh großartig, ich habe einen neuen Podcast gefunden, abonniere ich direkt mal und lade mir die letzten 10 Folgen runter und dann ist Folgenrunde der nächsten Wochen irgendwie ist abgedeckt. Ne? Und das ist natürlich das Großartige dann tatsächlich.
Aber eine Gemeinsamkeit, die ich auf jeden Fall auch sehe, ist, wenn jemand auf einen Blog kommt, dann bringt er ja diese Lesebereitschaft mit, dann ist das ja quasi sein Thema, sein Genre, sein Bereich. Es gibt ja Menschen, die lesen überhaupt nicht mehr gerne, die werde ich damit nicht begeistern können. Aber wenn ich es schaffe, dass Menschen das wirklich wollen und ich mache sie darauf aufmerksam, dann ist das, so wie wir es im Vorgespräch auch hatten, ähnlich wie beim Podcast hören. Wenn ich dazu Lust habe, länger zuzuhören, dann werde ich das auch machen. Und wenn ich mich einmal, ich sag mal ganz platt, in eine Stimme verliebt habe, dann funktioniert das halt auch sehr, sehr gut, ne?
Ja.
Und
ja,
da matcht es halt auch nicht mit jedem.
Ja. Wo ich einen Punkt definitiv dem Podcast geben würde, ist tatsächlich, was die persönliche Nähe angeht. Also der natürlich kann bei einem Blog auch man einen sehr guten Eindruck darüber bekommen, dass der Text deutlich länger ist als zum Beispiel jetzt bei LinkedIn, so ein Post oder sowas, dass man sich gut einfühlen kann in den Menschen, der da geschrieben hat. Aber es ist natürlich noch was ganz anderes und ich finde tatsächlich auch einfach diese physikalische Nähe, wenn ich jetzt gerade mir vorstelle, jemand steckt sich den Stöpsel ins Ohr und hört einen Podcast. Wie viel näher kann man bitte an ein Gehirn kommen, als wenn man über einen Stöpsel quasi in das Ohr direkt reinredet? Und ich meine, das klingt jetzt erstmal verrückt, aber ich meine, es ist ja tatsächlich so und ich persönlich kann schon sagen, ich kann mir nicht immer Stöpsel ins Ohr stecken, weil mir das manchmal zu viel ist und zu nah. Manchmal muss ich das tatsächlich auch, dann höre ich lieber über einen Lautsprecher oder sowas, weil ich das sonst nicht abkann, weil ich da einen Abstand brauche tatsächlich von. Und da ist ein Podcast natürlich echt großartig, wenn es darum geht, mit der Stimme und damit halt auch nochmal mit einem weiteren Sinn sich in die Herzen oder in die Hirne oder wo auch immer man quasi rein möchte, von den Zuhörenden Stück für Stück quasi nicht einzuschleichen, aber halt tatsächlich da so reinzuwabern irgendwie, ne? Und ich finde, man hört bei einem Podcast auch viel schneller, ob es matcht oder nicht. Ich kann mir 15 Blogartikel durchlesen und wahrscheinlich denke ich bei 3, ja gut, das ist jetzt, also ich habe die Information gewonnen, aber ich fand den Schreibstil jetzt nicht so gut, ne? Aber bei einem Podcast ist es ja echt krass. Also manchmal, ich habe schon Podcasts nach 10 Minuten abgebrochen, weil ich sage, ich kann das nicht, also ich kann die Stimme nicht ab oder ich kann die Art zu sprechen nicht ab oder so. Das geht, also das ist deutlich schneller, glaube ich, dass man merkt, man matcht oder man matcht nicht, was am Ende gut ist. Ne? Es ist gut, wenn 70% sagen, es matcht nicht, wenn es bei den anderen 30 große Liebe ist, ist das perfekt.
Das stimmt und ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen und meine damit natürlich nicht mich selber, auch wenn ich natürlich meine eigenen Folgen auch höre und das liebend gerne, weil ich sage immer, wer sich selber nicht hören kann, der sollte nicht über das Podcast-Thema nachdenken. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die schaffen es über das Ohr, durchs Gehirn, ins Herz und die bleiben dann da und dann hast du eine Nähe, die kann man kaum beschreiben. Und das Spannende ist, es gibt manchmal auch Menschen, die wollen dir überhaupt nichts verkaufen, die wollen rein unterhalten und die schaffen das wirklich auf den Punkt. Also ich habe jetzt auch so einen Podcast gefunden, der ja auch viel Inspiration hier drin findet oder sich hier wiederfindet irgendwo. Aber das ist total beeindruckend, wie manche das schaffen, die wollen gar nichts verkaufen.
Aber gibt tatsächlich Menschen, genau, es gibt da Menschen, die wollen informieren oder die wollen einfach nur irgendwie, also am Ende wollen sie, meistens will ja jeder irgendwie irgendwo Geld verdienen, ne? Aber die Frage ist halt, ob man das über den Podcast machen möchte oder ob man darüber einfach nur tatsächlich Bekanntheit oder Reichweite oder was auch immer quasi aufbauen möchte, ohne dass ich da jetzt die ganze Zeit reinrede und am Ende musst du aber meinen Kurs kaufen oder am Ende musst du mir aber hier irgendwie, keine Ahnung.
Ja. Richtig, genau. Aber es ist ein spannendes Thema. Da gibt es auch viele Schnittstellen und Vergleichspunkte, viele Dinge, in die man sich da vertiefen kann. Machst du denn eigentlich auch Content auf Social Media, haben wir eben schon gehört, LinkedIn. Was ist denn da so deine Motivation nochmal im Detail, deine Präferenz? Warum jetzt ausgerechnet LinkedIn? Auch aus der Nutzerperspektive vielleicht.
Ja, das ist spannend. Da sage ich gleich definitiv noch was dazu. Warum LinkedIn? Also erstmal war mir klar, ich will einen Short- und einen Long-Term irgendwie haben als Marketingkanal. Instagram habe ich tatsächlich persönlich privat lange gar nicht genutzt. Und als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, hatte ich es tatsächlich immer noch nicht wirklich genutzt. Da habe ich mir mal so ein Profil erstellt, aber ich habe erstmal nur zugeguckt. Und es war mir dann auch so... Es war mir zu anstrengend, es war mir zu viel Aufwand mit täglichen Stories und es ist mir auch teilweise zu viel und zu persönlich und ja, es hat einfach nicht gematcht. Und wenn man darüber nachdenkt, welche Social-Media-Kanäle gibt es denn sonst noch so, gibt es noch TikTok, da bin ich noch weiter von entfernt als von Instagram, ehrlich gesagt, dafür bin ich zu alt. Da kannst du noch Pinterest machen, das war jetzt auch tatsächlich nicht so meins und dann gibt es halt irgendwie nur noch Facebook, da dachte ich so, boah, also meine Facebook-Phase habe ich hinter mir, da wollte ich dann nicht wieder anfangen. Dann habe ich das so ein bisschen aus dem Ausschlussverfahren, ehrlich gesagt, gemacht. Dass ich gedacht, am Ende blieb nur LinkedIn übrig. Und ich meine, bei LinkedIn war ich irgendwie aus meinem ehemaligen Angestelltenverhältnis auch schon wenigstens angemeldet und hatte da Kontakte. Ich habe da noch nie aktiv was gepostet, aber ich habe gedacht, dann kannst du da mal anfangen. Und ich mag das mit dem Snippets von Impulsen einfach sehr gerne. Ne? Also ich meine, LinkedIn-Beiträge müssen nicht lang sein, sie können sehr kurz sein. Ich finde zum Beispiel LinkedIn-Beiträge, die sich so endlos lesen, wenn ich schon auf Weiterlesen klicke und es klappt sich aus und ich muss scrollen, bin ich schon raus. Also sowas lese ich zum Beispiel gar nicht unbedingt. Ich will da jetzt keine Romane lesen. Ich finde es viel spannender, dass man da tatsächlich innerhalb von kürzester Zeit den Leuten so Impulse mitgeben kann oder so Aha-Erlebnisse irgendwie vermitteln kann. Und das hat mich von Anfang an angesprochen. Das fand ich von Anfang an cool. Ich finde es cool, dass man da tatsächlich, ich kann vorplanen, ich muss nicht wie eine Story jetzt quasi den ganzen Tag immer wieder in die Kamera reinlächeln, sondern ich kann einmal die Woche poste ich da einen Beitrag, den ich irgendwann in der Woche vorbereite. Und das finde ich vollkommen ausreichend. Und um vielleicht nochmal zu der Plattform an sich zu kommen. Was ich noch spannend finde, ist einfach, dass man auch so viel in den Austausch gehen kann. Also ich nutze LinkedIn auf so viele verschiedene Weisen. Ich poste was, um Sichtbarkeit zu generieren und um einfach präsent zu sein. Gleichzeitig verknüpfe ich mich bei LinkedIn mit allen Menschen, die ich kennenlerne, weil das tatsächlich meine digitale Visitenkartenbox ist. Also ich tausche keine Visitenkarten mehr aus. Ich habe auch keine Lust, mir jeden einzelnen Kontakt in mein Telefonbuch einzuspeichern auf dem Handy, sondern wenn ich jemanden kennenlerne, dann verlinke ich mich auf LinkedIn mit den Menschen. Dann weiß ich, da kann ich die im Zweifel wiederfinden. Vor allen Dingen für mich, die keinen Namen kennt. Ich google dann immer Fotograf Bonn oder so. Sondern hoffe ich, dass ich anhand der Bilder die Menschen wieder kenne. Aber immerhin weiß ich, wo ich sie finden kann und muss nicht irgendwie, also Google meine ich jetzt auf LinkedIn, ne? Also auf LinkedIn dann quasi suchen. Ich muss nicht bei Google dann irgendwie so versuchen, die wieder rauszufinden. Und dann finde ich es natürlich auch noch spannend, um mit Menschen tatsächlich auch in Kontakt zu kommen, also dann auch in die Gespräche reinzugehen, in den direkten Nachrichten, um konkretere Themen zu besprechen, um sich auszutauschen, um keine Ahnung, ich habe letztens nochmal Zielgruppengespräche geführt, dann habe ich das auch über LinkedIn tatsächlich gemacht. Ich habe erstens einen Aufruf gestartet und andererseits aber auch in den Nachrichten mit den Menschen, die ich sowieso gerade so im Gespräch hatte, die gefragt, habt ihr Bock da drauf? Also es ist auch so eine schöne Möglichkeit, gerade wenn man solo selbstständig ist, finde ich, sich mit Menschen zu vernetzen und Zugriff auf Menschen zu haben, wenn man sagt, ich brauche hier mal Hilfe oder ich brauche Input oder ich brauche Austausch oder was auch immer. Deswegen finde ich LinkedIn für mich eine so vielschichtige Möglichkeit, meinen Business-Alltag zu bereichern und auch mein Business zu unterstützen, da fühle ich mich tatsächlich sehr wohl. Und gleichzeitig kann ich sagen, ich nutze sicherlich nicht alle Funktionen. Ne? Also kein Mensch muss jetzt sagen, oh, genauso wie die Julia LinkedIn benutzt, muss ich das jetzt irgendwie auch. überhaupt nicht. Es gibt ja eine Million Möglichkeiten, wie man es nutzt. Und deswegen musste ich eben so lächeln bei deiner Frage, wie ich es als Nutzer nutze. Wenn alle so Nutzer wären wie ich, würde LinkedIn schon lange tot sein, weil ich nämlich komplett ignoriere. Ich finde es ganz cool. Also ich merke, dass ich mich im Feed auf unterschiedlichste Weise selbst sabotieren kann. Entweder indem ich da zu lange durchscrolle und so zu viel Zeit verliere oder indem ich, und da reicht so ein mini kleiner Satz von irgendeinem Beitrag im Worst Case, mir selber kurz das Messer ins Herz steche, weil da irgendwie ein Thema mich triggert, was mich dann den Rest des Tages beschäftigt und mir Komplexe beschert oder sowas. Deswegen ist es für mich tatsächlich eine recht schnelle Erfahrung gewesen, dass LinkedIn-Feed konsumieren für mich tatsächlich nicht gut ist oder nur dann, wenn ich wirklich was gezielt suche oder sowas. Aber deswegen, wenn alle so wären wie ich und nur posten würden und in den Direktnachrichten unterwegs wären, wäre LinkedIn schon lange eingestellt worden.
Das kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Ich komme da von der anderen Front. Ich habe tatsächlich eine feste Zeit jeden Tag, 15 Minuten, wo ich mir auch einen Timer stelle, wo ich wirklich in Interaktion mit Postings gehe. Und das mache ich. Ich werde dafür immer gesteinigt, wenn ich das sage. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Aus reinem uneigennützigen Gedanken tatsächlich. Ich möchte andere bereichern. Ich erwarte dafür keine Interaktion zurück. Ich mache das nicht, um auf meine eigenen Posts hinzuweisen. Ich stelle mich selber nicht in den Kommentaren da, wie es manche machen. Wenn ich kriege, dann kriege ich schon wieder Puls gerade an der Stelle, wenn ich das dann sehe. Wenn ich dann Leute sehe, die unter jedem Post schreiben, was sie machen und erstmal pitchen. Das gehört da nicht hin. Das ist nicht der Sinn und Zweck des Ganzen. Und das ist für mich auch nicht Netzwerken. Netzwerken ist bereichern, Netzwerken ist austauschen. Und wenn man dann mal an irgendeiner Stelle merkt, hey, es matcht bei einem Thema, also wie zum Beispiel, als wir uns kennengelernt haben, wenn ich jetzt gesagt hätte, Mensch, ich suche gerade einen Sparringspartner, das ist ja bester Treffer, dann kann man natürlich mal pitchen. Das ist ja nichts Verwerfliches. Aber es muss nicht jeder Kommentar ein Pitch sein und es muss auch nicht jede erste Nachricht gleich ein Pitch sein. Was sich wiederum davon unterscheidet, einfach zu sagen, wer man ist und was man tut. Da sehe ich jetzt das Verkaufsgespräch an der Stelle noch nicht. Und ja, es ist wichtig, übers Verkaufen zu sprechen, sonst verkauft man nichts. Aber ich finde, LinkedIn ist an vielen Stellen da wirklich ein ganz großes Problem geworden. Ich möchte diese Verkaufsposts nicht mehr lesen.
Ja, das ist halt echt schwierig, wahrscheinlich einfach diese Balance auch zu halten. Ne? Ich meine, andererseits, wenn du denkst, da geht schon echt viel Zeit rein bei LinkedIn, wenn man da regelmäßig posten möchte, wenn man sich da austauschen möchte mit den Menschen und wenn man dann von Menschen das Feedback bekommt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ich sehe dich hier immer, aber ich weiß gar nicht, was du machst, dann ist natürlich irgendwie blöd. Aber es sollte definitiv eine gesunde Mischung sein, weil am Ende wollen wir alle bei LinkedIn, also auf jeden Fall die DienstleisterInnen, wollen ja alle bei LinkedIn sich schon tummeln, um einfach sichtbar zu sein, um den Menschen im Kopf zu sein und im besten Fall natürlich sogar irgendwo auf den Schnellwahltasten zu liegen. Das heißt, wenn, wie du eben gesagt hast, jemand irgendwie eine Sparringspartnerin sucht oder sowas oder realisiert, dass da Bedarf ist, dass ich dann im besten Fall aufploppe. Ne? Und dafür machen wir den ganzen Spaß. Ja, also ich meine, ich glaube, gerade so bei LinkedIn tummeln sich DienstleisterInnen wahrscheinlich zu 98%, um am Ende zu verkaufen. Auch wenn sie es sagen oder ob sie es nicht sagen, ob sie es machen oder es nicht machen. Also das ist ja irgendwie das Ziel. Ich glaube, die wenigsten Menschen sind nur da, um zu sagen, hey, ich finde das toll, hier so 10 Stunden die Woche da reinzustecken irgendwie.
Aber du hast jetzt gerade etwas sehr, sehr Schönes beschrieben. Ja, natürlich bist du zum Verkaufen deiner Dienstleistung da. Aber das, was du jetzt eben beschrieben hast, ist ja eben kein Cold Call mehr. Das ist ja dann schon richtig warm. Wenn du das geschafft hast, dich durch deinen Content so bei den Menschen einzubrennen, dass du aufploppst, wenn sie einen Sparringspartner suchen, mega. Das ist ja dann nicht mehr kalt. Das ist, wie gesagt, genau das meine ich. Und das macht aber so einen großen Unterschied, ob man genau dieses Ziel hat oder ob man sagt, ich pitche in jeder ersten Nachricht, ich pitche in jedem Kommentar und ich pitche in jedem Post. Mhm. Dann ist es eben, das hatten wir ja in dem Gespräch schon mal, dann ist es nicht mehr authentisch, weil dann ist es einfach nur noch Verkaufsdruck.
Dann wird die Plattform ja am Ende auch nicht mehr schön. Ne? Also würde das jeder genauso nutzen, dann würde die Plattform am Ende auch ganz schnell sterben oder die würden irgendwie den Algorithmus wieder drehen, dass der das entsprechend hinten anstellt irgendwie. Da hast du schon recht, ja. Und, ich bin bei so Cold Calls tatsächlich auch immer schnell raus. Aber ich meine, die Menschen werden irgendwo im Zweifel ihren Erfolg damit haben. Wenn die 200 Nachricht rausschicken, wird dann auch tatsächlich 1, 2, 3, wie viel auch immer quasi, werden darauf reagieren. Ich bin dann wieder so, ja, wenn das für dich funktioniert, von mir aus, solange du mich dann nicht dauernd nervst, wenn ich dir einmal sage nein, dann hätte ich gerne auch, dass du das akzeptierst und nicht noch irgendwie 5 Nachrichten hinterherkommen. Weil ich manchmal mal dann auch denke, und da kommen wir tatsächlich auch schon wieder zu einem True Crime meiner Meinung nach und für mich tatsächlich das Größte, was man so machen kann. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die denken, sie müssten das tun, weil jemand das gesagt hat. Die sind in irgendeinem Programm oder haben irgendwo irgendein Freebie sich runtergeladen oder haben irgendwo einen Workshop mitgemacht oder sowas. Und dann hieß es, du musst einfach nur jeden Tag 200 Menschen anschreiben, weil dann ist eine Quote einfach so, dass du 1% der Menschen, irgendwie 2%, wie viel auch immer, werden dir antworten oder vielleicht auch mehr. Dann musst du als nächstes den draufsetzen und zu einem Coffee Date einladen oder sowas. Und dann musst du den verkaufen. Und am Ende kaskadiert das sich dann runter, dass du von 200 irgendwo im besten Fall unten im Trichter jemanden drin hast, dem du was verkaufen kannst. Und dann ist wieder die Frage, wie sinnvoll ist das? Ich finde, jedes Mal, wenn jemand sagt, du musst und du musst nur, dann ist das für mich immer so ein Alarmzeichen. Dann sage ich, nee, Moment, stopp. Keiner muss nur. Das geht in die ganz falsche Richtung, meiner Meinung nach.
Das ist aber tatsächlich auch so eine Frage von Werten. Und tatsächlich mache ich es mittlerweile, also wenn ich keine In-Mail, sondern eine Direktnachricht bekomme, die keine In-Mail ist. Also mittlerweile ist es ja so, die Leute haben den neuen Weg gefunden, sie kommentieren, sie liken und erhoffen sich dann, dass du auf ihre erste Nachricht genau deshalb anspringst. Also ich interagiere, um was zu verkaufen, gar nicht uneigennützig. Und wenn ich sowas dann habe und jemand dann mit mir vernetzt ist, dann antworte ich ihm tatsächlich auch auf seine Cold Call Nachricht, dass ich ihm gerne beibringen würde, dass Marketing von 2015 nicht mehr ganz so lukrativ in 2025 ist und dass ich da ein paar richtig gute Tipps habe, wie Marketing in 2025 auf Social Media funktionieren kann.
Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe schon kalt zurückgepitcht und der Mensch hat es überhaupt nicht verstanden. Wir haben dann Ping-Pong gespielt mit Cold Pitches und er hat nicht realisiert, dass ich ihn zurück Cold Pitche. Und er wusste es überhaupt nicht einzusortieren in seinem
Besten
irgendwie. Ich hatte dann so kurz meinen Spaß und dann habe ich immer gedacht, ich glaube, wir kommen hier nicht mehr zusammen. Ist schon gut, lassen wir das.
Und der neueste Trend, der jetzt gerade unterwegs ist, sind Vorstellungsvideos.
Ja, am besten direkt schon mit. Ich habe mir mal deine Webseite angeguckt und ich würde dir hier mal kurz zeigen, welche 10 Sachen mir aufgefallen sind. Guck dir mal kurz das Video an, ne? Ja, habe ich auch erlebt. Wo ich auch nur gedacht habe, so, heieiei, du steckst aber echt viel Zeit in dein Marketing. Ist das so sinnvoll, wie du das tust?
Es ist tatsächlich alles andere als sinnvoll. Und das, was wir hier machen, ist, wir zerreißen gerade eine der gängigsten LinkedIn-Marketing-Strategien. Hell yeah, was machen wir denn hier? Aber ich finde es tatsächlich sehr sympathisch, sich das auch zu trauen. Wir haben halt ein anderes Wertesystem. Vielleicht unterscheiden wir beide uns jetzt noch sicherlich in einigen Werten. Das ist ja immer geprägt von Herkunft und Erfahrungen, was ja durchaus auch nichts Schlechtes ist. Aber was man sieht, dass hier eine ganz große Werteschnittstelle ist, nämlich dieses ehrlichen Vernetzens und Austauschens.
Ja, und auch da kann ich es aber, ich betrachte Dinge gerne aus verschiedenen Perspektiven. Ich sehe dann halt, wenn mir jemand so ein Video schickt, ich sehe die Verzweiflung und ich sehe dieses Festhalten an einer Struktur, die mir gerade gesagt wurde, die funktionieren wird irgendwie, ne? Und klar ist es, gehört es auch zum Business dazu, dass man ganz viel ausprobiert. Und wenn mir jemand sagt, wenn ich verzweifelt bin, ich weiß, wie ich verkaufen soll, und wenn mir dann jemand sagt, du musst das so und so machen oder probier mal das und das aus, natürlich versuchen wir das aus. Und wir haben alle schon verschiedene Sachen gemacht, wo wir dann im Nachhinein festgestellt haben, früher, später, wie auch immer, nee, war jetzt irgendwie nicht so klug, jetzt bin ich schlauer. Also ich meine, das kann ja auch alles, können ja Schritte auf dem Weg sein zu einem besseren Vorgehen, was dann für mich persönlich besser passt. Deswegen, also ich will das gar nicht komplett verteufeln und auch da, ich finde es in manchen Situationen auch durchaus tatsächlich ehrenwert, wenn man seine Expertise tatsächlich schon so weit vorn zeigen möchte und so weit tatsächlich auch schon so viele Tipps geben möchte, weil es gibt ja tatsächlich auch viele Menschen, die buchen sich kostenlose Termine, weil sie wissen, da kriege ich schon echt viel, viel Input und dann brauche ich am Ende auch das Produkt gar nicht mehr kaufen, was ich von der anderen Seite übrigens auch nicht so richtig gut finde, ne? Also ich meine, das ist dann auch irgendwie so unehrlich als Konsument oder als Kunde dann am Ende. Und am Ende sind diese Videos, die man da macht, ja auch wieder eine riesen Lernerfahrung, ne? Weil man dann anfängt tatsächlich sich mit, wenn ich Webdesigner bin, das ist ja so der Klassiker irgendwie, ne? Die Webdesigner machen das gerne und zeigen dann, welche Fehler irgendwie auf der Webseite von dem potenziellen Kunden sind. Man lernt da sicherlich ganz, ganz viel dadurch. Und man wird auch schnell rausfinden, ob das für einen passt oder nicht passt und was man davon beibehalten möchte. Ich finde immer, was wichtig dabei ist, ist, dass man, und das ist tatsächlich einer meiner wichtigsten eigenen Werte, dass man reflektiert. Dass man für sich rausfindet, warum mache ich das gerade? Fühle ich mich dabei wohl? Habe ich das Gefühl, es bringt was? Habe ich das Gefühl, mein Gegenüber fühlt sich damit wohl? An welchen Schrauben kann ich drehen? Passt es nicht für mich? Und dann sind für mich auch solche Sachen tatsächlich Möglichkeiten, Erfahrungen zu sammeln. Auch wenn das vielleicht auf der anderen Seite erstmal mittlerweile komisch rüberkommt. Genauso wie dieser typische Satz mit, bist du ausgelastet? Ich zeig dir, wie du in 3 Tagen 100 neue Leads gewinnst irgendwie. Ne? Den will ja auch keiner mehr mittlerweile bekommen bei LinkedIn, weil er so ausgelutscht ist.
Auf jeden Fall.
Aber es sind halt Wege. Also es sind Schritte auf dem Weg zu, im besten Fall, was wir alle wollen, einer nachhaltig erfolgreichen Selbstständigkeit.
Ich muss dazu noch mal einwerfen, ich habe tatsächlich auch 2 Gegenbeispiele. Es gibt jemanden auf LinkedIn, der tatsächlich immer kalt pitcht und nicht auf Quote pitcht, sondern wirklich qualitativ hochwertig pitcht. Und das kann eine Strategie sein, die muss dann aber so ausgereift sein in den Copywriting-Fähigkeiten, dass man sie eben umsetzen kann. Und das ist das, was eben auch nicht jeder schafft. Also die Person, die ich meine, die wirklich, die pitcht immer kalt an allen Stellen und immer aber mit einer furchtbar großen Expertise.
Mhm. Und ich glaube, daran sieht man jetzt auch perfekt, also du hast ja ein 2. Beispiel noch nicht genannt, aber vielleicht, weil es mir direkt auffällt, es gibt nicht die eine richtige Maßnahme, um Akquise zu machen oder Marketing. Ne? Da sind wir wieder bei dem authentisch sein. Es gibt viele verschiedene Methoden. Die meisten Methoden haben auch Menschen, die sagen, boah, das geht ja gar nicht, wie zum Beispiel Kaltakquise. Dabei ist Kaltakquise schon immer da gewesen, wird auch immer da bleiben und es ist ganz sicher für bestimmte Arten von Produkt oder Dienstleistung oder für bestimmte Arten von Menschen oder wie auch immer, ist das die richtige Variante. Das kann ja durchaus passen, wenn man auch gerade sagt, ich bin ein Fan von Kaltakquise. Ja, warum denn nicht, wenn du dich damit wohlfühlst, wenn du das gerne machst, wenn du kein Problem damit hast, diese andauernden Ablehnungen zu bekommen, die zwangsläufig kommen bei dieser Methode, weil du ja noch gar nicht warm genug bist mit denen, vollkommen fein, dann mach das doch, wenn du jeden Tag 100 Nachrichten kriegst. Und wie gesagt, ich möchte das überhaupt nicht bewerten, auch wenn es hier vielleicht so klingt. Am Ende ist es wichtig, dass man für sich rausfindet, was möchte ich denn eigentlich und womit fühle ich mich wohl? Weil sobald du das tust, was dir jemand sagt, was du tun musst oder angeblich musst, wenn wir etwas tun müssen, machen wir es meistens nicht gerne und das merkt unser Gegenüber und damit ist das Ganze quasi schon zum Scheitern verurteilt.
Und wie gesagt, der große signifikante Unterschied besteht darin, wenn die Person es schafft, jede Nachricht wirklich einzigartig zu schreiben, dann ist es im Grunde auch nicht mehr wirklich Kaltakquise, weil dann überzeugt es ja mit Expertise. Ja. Und wenn das jetzt zum Beispiel wirklich ein Copywriter ist, der das tut und der das auf diese Art und Weise tut und damit mit seiner Expertise überzeugt, dann kaufe ich von dem vielleicht eher, weil er eben wirklich eine einzigartige Nachricht geschrieben hat. Und das 2. Beispiel, was ich noch erzählen möchte, was da auch ganz gut reinpasst als Gegenbeispiel, ich kenne eine Person, die auch mir damals angeboten hat, ich mache dir deinen LinkedIn-Banner. Ich mache dir deinen LinkedIn-Banner kostenlos, wir gehen ins Gespräch und wir gucken uns das an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich nach dem, was diese Person da auf die Beine gestellt hat, noch ein Bedürfnis gehabt, weiter an meinem LinkedIn-Auftritt zu arbeiten, dann hätte ich diese Dienstleistung auch gebucht. Und ich kann aus gutem Gewissen sagen, dieser LinkedIn-Banner, den die Person mir erstellt hat, ist heute noch die Grundlage, wenn ich Änderungen vornehme. Also das Gerüst ist geblieben, ich habe daran nichts geändert. Und was ich daran eben so sympathisch fand, war, dass man sich eigenständig von der Expertise überzeugen konnte und eben im Umkehrschluss war es ein Geben und Nehmen. Ich hatte einen neuen LinkedIn-Banner, die Person hatte dann eben, weil sie das für viele Menschen gemacht hat, einerseits eine Chance auf Testimonials, was ja ein ganz, ganz wichtiger Starthilfepunkt sein kann für jemanden, der neu anfängt. Und aber auch eben diese Erfahrungen zu sammeln. Wie arbeite ich denn mit Kunden? Und wenn du mit jemandem kostenlos arbeitest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der hinterher pampig wird oder Probleme macht, einfach viel, viel geringer. Ja. Und diesen Lernprozess machen zu dürfen, ohne was damit zu verdienen, hat aber, wie man dann gesehen hat, bei der Person eingezahlt auf ein jetziges Standing und ein jetziges Auftreten. Und jetzt ist für die Person die Kundenakquise ein Kinderspiel.
Ja, das glaube ich. Ja, am Ende finde ich es ja, also das ist ja auch nur menschlich, dass man selber sagt, ich kaufe am liebsten nur die Dinge, von denen ich wirklich weiß, dass sie gut sind irgendwie, ne? Oder dass es matcht. Ich persönlich biete tatsächlich auch ein Freebie an, einen 30-minütigen Call, wo wir gemeinsam gucken, was sind gerade die nächsten drei Schritte, gerade für Menschen, die gar nicht so genau wissen, was sind eigentlich meine Prioritäten. Ich wusel hier, ich wusel da, aber ich komme gar nicht richtig weiter. Dann sage ich, alles klar, lass uns eine halbe Stunde quatschen. Ich sortiere für dich mit die Gedanken. Wir überlegen zusammen, was sollte denn jetzt eigentlich als nächstes festgezurrt werden? Und dann hast du danach die Klarheit, wo du weiterarbeiten musst in den nächsten Wochen. Auch das ist ja am Ende nichts anderes wieder als mein zeitliches Invest für erstmal 0 Euro, wo wir aber genau gegenseitig uns kennenlernen können, wo ich auch schon rausfinden kann, wer sitzt mir denn hier gegenüber? Wäre das eine potenzielle Zielkundin? Matchen wir zusammen oder nicht? Weil mir ist ja genauso wichtig, dass wir am Ende zusammenpassen wie der Kundin oder dem Kunde. Wenn die Person dann am Ende sagt, boah, das fand ich echt so super und das fand ich so toll und wir haben zusammen gematcht, ja, dann kann ja am Ende wieder mehr raus entstehen. Die Frage ist natürlich immer, wie bietet man das an, ne? Schickt man das einfach kalt irgendwie irgendwo hin und sagt, hier, hast du das? Und das ist natürlich bei einem Video nochmal was ganz anderes, als wenn ich anbiete in einem Gespräch, hast du Lust, ich biete hier ein kostenloses erstes Produkt an, als wenn ich einfach nur tatsächlich schreibe, hallo, ich habe mir deine Website angeguckt, hier ist ein Video und ich habe von der Person noch nie was gehört. Also da ist auch wieder diese Art und Weise, die meiner Meinung nach den Ton ausmacht.
Sehr richtig. Und auch wieder hier kurzes Resümee. Man sieht, es gibt kein richtig oder falsch. Jeder muss für sich den richtigen Weg finden. Und es gibt bestimmte Mittel im Marketing, wenn man sie auf eine Art und Weise anwendet, mit der man selber auch einig ist und mit der man sich selber wohlfühlt, dann kann das sehr gut funktionieren.
Ja, und ich glaube, wie gesagt, im Umkehrschluss, wenn man Dinge tut, die einem total widersprechen oder wo man sich total unwohl bei fühlt, dann kann man es am Ende fast gleich lassen. Weil natürlich ist es auch immer eine Frage von Komfortzone. Man muss irgendwo aus seiner Komfortzone raus und das ist am Anfang immer erstmal schwierig. Aber wenn man dann realisiert, es passt trotzdem einfach nicht zu mir, ich fühle mich so unwohl dabei oder ich mache das einfach nicht gerne, dann darf man sich auch was Neues suchen. Auch wenn überall gesagt wird, du musst aber jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, 5-mal dein Gesicht in der Story halten oder du musst aber 3-mal die Woche bei LinkedIn posten oder mindestens 5-mal eigentlich, damit das überhaupt was wird. Nein, du musst überhaupt nichts. Das Einzige, was du darfst, ist für dich, den passenden Weg zu finden, um das zu tun oder um dein Ziel zu erreichen.
Auf jeden Fall. Ich will mal noch eine kurze Frage dazwischen schieben. Welche Fähigkeit hast du denn in deiner Selbstständigkeit bisher am meisten gebraucht?
Habe ich eben schon mal angeteasert. Das ist für mich definitiv die Reflexion. Ich bin schon immer ein höchst reflektierter Mensch gewesen. Das habe ich schon an diversen Stellen attestiert bekommen, auch in meinem ehemaligen Arbeitnehmerdasein. Das ist für mich tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt. Also, es klingt vielleicht blöd, aber ich fahre so viele Reflexionsschleifen jeden Tag in meinem Kopf und rekapituliere, wie Dinge gelaufen sind, was ich dabei gefühlt habe, wie ich das beim nächsten Mal anders machen würde, ob ich irgendwo was anderes ausprobieren soll. Und das können Kleinigkeiten sein, das können aber auch größere Sachen sein. Sobald ich für mich realisiere, irgendwas lief nicht so gut oder vielleicht auch sehr gut, versuche ich rauszufinden, woran lag's? Was ist der Schlüssel? Wie kann ich das beim nächsten Mal entweder anders gestalten oder nochmal reproduzieren? Was war denn jetzt der Erfolgsfaktor? Also das ist für mich tatsächlich meine Superkraft in der Selbstständigkeit, dass ich mich kontinuierlich hinterfrage, die Dinge, die ich tue, hinterfrage und so auch Stück für Stück weiterentwickeln kann.
Ich will jetzt noch mal kurz einen Bogen zurückmachen. Es gibt nämlich noch eine andere Superkraft. Wir haben uns ja bei einem Netzwerktreffen kennengelernt, tatsächlich bei einem Online-Netzwerktreffen. Ich werde dann auch so frei sein und dieses besagte Netzwerktreffen auch mal in die Infobox/Shownotes packen, weil es, glaube ich, für jede Unternehmerin sehr bereichernd sein kann, da mal dabei zu sein und das mal zu erleben. Wie stehst du denn jetzt aber generell zum Thema Netzwerken?
Grundsätzlich finde ich das immer super spannend, mich mit anderen Menschen zu vernetzen. Wie gesagt, wie du gerade gemeint hast, wir würden hier nicht sitzen ohne eine Netzwerkveranstaltung. Ich würde nicht meinen ersten Podcast aufnehmen ohne eine Netzwerkveranstaltung. Und gerade das ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür, weshalb ich es so cool finde. Man kann zu Netzwerkveranstaltungen gehen und nicht wissen, was danach passiert. Ganz im Ernst. Also ne, du gehst dahin und entweder du denkst dir am Ende, ja, war ganz nett, das Getränk war gut, aber irgendwie, also ich hätte mir jetzt auch sparen können, kann durchaus passieren, auch, ne, ist vollkommen normal, aber du kannst auch einfach mit Menschen in Gespräch kommen, in Austausch kommen, dich mit Leuten vernetzen und dann entstehen ja ganz wundervolle Aufträge oder Zusammenarbeiten oder sonst was irgendwie raus. Also das ist so eine coole Wundertüte, wo man meiner Meinung nach definitiv Ressourcen für braucht, weil natürlich ist das anstrengend, also gerade auch so Vor-Ort-Veranstaltungen, wenn man da irgendwie sich noch aufraffen muss oder das in seinen eigenen Terminkalender hin muss, es erfordert meiner Meinung nach Kapazitäten und Ressourcen und man sollte es nicht sich zwingen, weil dann sitzt du am Ende nur in der Ecke und wirst nichts davon haben. Aber wenn du sagst, boah, hey, ich habe mal wieder Bock und bei mir ist das echt so in Wellen, also es gibt Phasen, da habe ich Bock und es gibt Phasen, da habe ich null Bock auf Netzwerken, aber wenn ich denke, ne, hast du mal wieder Lust, dann gehe ich zu einer Online-Netzwerkveranstaltung oder auch zu irgendwelchen Vor-Ort-Treffen und freue mich einfach zu gucken, was in der Wundertüte dieses Mal drin ist.
Sehr, sehr spannender Gedankengang, den du da hast. Also du sagst offline, online, beides oder?
Ja. Das online erfordert für mich weniger Ressourcen. Also dann wählst du dich ein und kannst dich am Ende wieder auswählen, musst nicht überlegen, wie komme ich jetzt hier aus dem Gespräch irgendwie raus. Und es ist halt irgendwie so, das kannst du mal eben auch in der Mittagspause einschieben tatsächlich. Aber es ist natürlich noch, was ich cool daran finde, ist, wenn es so Breakout-Sessions gibt, so wie wir uns kennengelernt haben, weil klar, wenn du mit 100 Menschen in einem Netzwerk-Event bist online, dann passiert ja jetzt erstmal nicht viel. Vor Ort ist es natürlich auch cool, weil dann hast du noch mehr den direkten Kontakt. Du siehst die Menschen in die Augen, du führst nochmal intensivere Gespräche. Du bist vielleicht auch regionaler vernetzt dann tatsächlich mit Menschen, was nochmal andere Möglichkeiten vielleicht hervorbringen kann, wo es auch wieder auf das Business drauf ankommt. Ne? Bist du eher regional unterwegs oder bist du irgendwie in einem Online-Business? So oder so brauchst du dann auch vielleicht wieder irgendwie deine Netzwerk-Events. Aber deswegen würde ich sagen, ich habe so eine gesunde Mischung aus Online- und Offline-Treffen tatsächlich, ja.
Also ich muss sagen, dieses Online-Thema ist tatsächlich ja durch eine bestimmte Situation, die wir jetzt nicht nochmal ausschlachten wollen, ein Thema geworden, was für manche weniger begeisternd war. Aber ich muss an der Stelle sagen, wäre diese Situation nicht so gewesen, wie sie gewesen wäre, wäre das, wo wir uns kennengelernt haben, glaube ich, auch nicht so gewachsen. Ja. Denn ich bin da schon sehr, sehr lange dabei und das letzte Mal, wo wir uns kennengelernt haben, war eben das 8. Mal schon, wo ich dann also nach längerer Pause mal wieder gedacht habe, ich gönne mir diese Zeit jetzt mal. Und ich habe dann so gedacht, hey, irgendwie hat man das verdrängt. Also manchmal hat man dann nicht mehr so viel Lust auf online gehabt und es ist alles nicht immer ganz einfach. Aber wenn du dann hörst, von wo überall Menschen kommen in diesem Netzwerktreffen, von dem wir jetzt sprechen, dann ist das schon sehr begeisternd, das zu sehen, wie sehr das wachsen durfte auch in der Zeit.
Ja, absolut. Und ich finde, es ist halt auch gerade diese Online-Events haben halt nochmal eine deutlich größere Masse an Möglichkeiten irgendwie, dadurch, dass die Leute sich von überall auf der Welt einwählen können. Ich meine, da wählen sich auch Leute aus Afrika, Südamerika oder sonst wo ein. Also wenn du bei Vor-Ort-Treffen bist und ich bin zum Beispiel bei LinkedIn-Local-Treffen in Bonn immer mal wieder, was ich ziemlich cool finde. Aber am Ende siehst du da halt auch viele gleiche Menschen und das kann durchaus gut sein, weil auch durch häufiges Sehen kommst du ja noch mehr ins Gespräch und lernst dich besser und näher kennen. Aber gerade was unser Netzwerktreffen online zum Beispiel auch angeht, da kommst du halt mit ganz neuen und ganz anderen Menschen nochmal in Verbindung irgendwie, ne?
Allerdings haben diese Vor-Ort-Netzwerktreffen auch manchmal einen kleinen Nachteil oder zumindest ist es meine ganz persönliche Erfahrung gewesen. Ich war mal auf einem LinkedIn-Local in Erfurt und einige waren da aufgrund einer bestimmten Person anwesend. Wer mir jetzt auf LinkedIn folgt, der weiß vielleicht, wen ich meine. Und ich fand es tatsächlich sehr, sehr spannend, wie viele da einen Fangirl-Moment hatten. Es ist kaum zu glauben. Bist du jetzt gekommen, weil du ein Autogramm möchtest oder weil du netzwerken möchtest? Lass mal kurz darüber reden, weil ich finde das wichtig. Also wirklich, wirklich schwierige Situation auch für die betreffende Person, die dann Fangirl-Momente verursacht hat, weil es gar nicht in ihrer Natur liegt und gar nicht deshalb organisiert hat.
So. Ja, aber da sieht man halt wieder, dass diese Offline-Events deutlich mehr Nähe haben, ne? Wären die jetzt alle irgendwie zu einem Online-Event gekommen, die wären erstens nicht so Fangirl-mäßig gewesen. Klar bist du dann in einem virtuellen Raum mit dieser Person, aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn du jemandem in die Augen blicken kannst und der dir gegenübersteht und die Hand schütteln kannst und sagst, kannst du mir ein Autogramm geben? Und das ist natürlich jetzt irgendwie sehr zugespitzt irgendwie, aber genau das ist es ja auch, was sich dann im Netzwerk mit anderen Menschen widerspiegelt, ne? Also diese körperliche Nähe auch einfach, die macht nochmal was ganz anderes, als wenn du dich online einfach im 5-Minuten-Takt in Breakout-Sessions ganz schnell mit Menschen irgendwie connectest. Weil da musst du dich halt am Ende dann danach nochmal drum kümmern, dass du mit den Leuten nochmal in den Austausch kommst. Wenn du einen ganzen Abend Zeit hast, stehst du halt einfach mal 20 Minuten da und unterhältst dich mit einer Person sehr intensiv. Da entstehen ganz andere Gespräche.
Na richtig, und so persönliche Situationen, so wie du gesagt hast, die schaffen ja nicht nur mehr Nähe, sondern die trennen ja auch recht schnell die Spreu vom Weizen, gerade wenn dann so Lust besteht, sich in längeren Gesprächen auszutauschen. Das mag ja nicht jeder, das ist ja, da ist ja nicht jedermanns Thema drin, ne? Also sich so ganz stark zu vernetzen, so intensive Gespräche zu führen. Es gibt auch Menschen, die sind einfach von Haus aus schüchtern, für die ist es dann natürlich online leichter, weil in der kurzen Zeit, die du hast, bist du dann, ich sag mal, in Anführungsstrichen gezwungen zu interagieren. Aber du weißt auch, die kurze Zeit, die ist irgendwann wieder vorbei. Ne? Wenn du so einen ganzen Abend hast, das kann wirklich schon mal Ressourcen ziehen und das kann auch anstrengend werden, weil man jetzt nicht der Typ dafür ist, sich Also das muss ja nicht immer was Menschliches sein, es kann ja auch einfach Charakter sein, wir sind nun mal nicht alle gleich.
Genau, und da gerade das mit dem Schüchtern ist mir tatsächlich auch eine Sekunde, bevor du das ausgesprochen hast, nochmal durch den Kopf gegangen. Gerade was so Menschen angeht, die mit Netzwerktreffen erstmal noch irgendwie dem kritisch gegenüberstehen oder sagen, boah, ich kenne ja wirklich niemanden, ich kann da doch nicht alleine hingehen. Und natürlich ist das total komisch, alleine auf ein Netzwerktreffen zu gehen. Also ich mache das dauernd, weil ich kannte halt am Anfang gerade auch einfach niemanden. Und ehrlich gesagt kommt man dann am ehesten mit Menschen ins Gespräch. Wenn du mit Menschen zu einem Netzwerktreffen gehst, die du schon kennst, stehst du im Zweifel immer nur in dieser Gruppe und lernst niemanden kennen. Also es ist schon hilfreich, alleine irgendwo hinzugehen. Aber es ist natürlich auch eine riesen Überwindung tatsächlich. Gerade wenn die Menschen dann da irgendwie in Grüppchen zusammenstehen und du weißt nicht, wen du ansprechen sollst am Anfang. Das ist durchaus schwierig und da sind natürlich auch wieder diese Online-Netztreffen, wie du sagst, eine unheimliche Erleichterung, um da erstmal reinzukommen. Und im Worst Case sagen die Menschen dann, boah, nee, würde ich ja niemals offline machen, das ist ja voll anstrengend, obwohl es vielleicht auch wieder was anderes ist offline. Aber im besten Fall stellen sie fest, es ist gar nicht schlimm, mich vorzustellen. Und es ist spannend, wen man da kennenlernt und dann kann es auch so eine Einstiegsstufe sein.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon über die True Crimes gesprochen auf Social Media, deswegen kleiner Disclaimer am Rande. Ich habe mir natürlich vorher Fragen überlegt, aber genau das macht Podcast-Interviews so schön und so ehrlich und authentisch. Manchmal muss man dann als Moderator und Host auch mal von seiner Planung abweichen. Deswegen kommen wir jetzt mal zu der Frage, wenn du bei deinen Aufgaben an Grenzen stößt, was ist denn dann häufig dein erster Impuls?
Oh, Reflexion.
Ach, Überraschung.
Einfach authentisch. tatsächlich ist es für mich dann häufig erstmal ein so, oh, okay, krass, diese Aufgabe schiebst du aber schon länger vor dir her. Ne? Also zum Beispiel sowas, irgendwie wie zum Beispiel den nächsten Blogbeitrag machen oder sowas oder überhaupt dieses Thema Blog mal anfangen tatsächlich. War für mich ein Thema, ich wusste von Anfang an, ich möchte einen Blog machen. Und habe das Thema ein Jahr vor mir hergeschoben. Ein Jahr habe ich es nicht auf die Kette gekriegt, diesen Blog zu starten, weil ich irgendwie immer mich mit was anderem beschäftigen konnte und dann auch gesagt, ja, jetzt bist du eh erstmal bei LinkedIn und bei Netzwerktreffen und machst du dies und machst du das und keine Ahnung. Ich habe immer andere Sachen gefunden, habe immer gedacht, ich fange das irgendwie wann anders an und war mir durchaus immer bewusst, dass ich das schon aufschiebe. Ne? Also es war mir schon durchaus klar, was dann halt immer für mich ist, ist irgendwann, dieses Bewusstsein ist natürlich immer der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann irgendwann, okay, wie kriege ich mich jetzt aus dieser Komfortzone raus? Das war dann zum Beispiel ein LinkedIn-Post, ne, zum Thema Spiegeln. Wie kann ich Social Media auch nutzen? Ich habe einen Social Media Post geschrieben mit dem Header: Mein Blog wird jetzt ein Jahr alt und er ist noch nicht mal veröffentlicht. Das hat mir unheimlich geholfen, tatsächlich das einfach so klar auszusprechen und darzustellen, wie es einfach ist. Und die Leute haben dann auch viel gesagt, ja, ne, geht mir ähnlich und ich schiebe auch diverse Themen vor mir her und ich komme da nicht weiter. Aber dadurch habe ich dann zum Beispiel in der Kommentarspalte, hatte mir eine Bloggerin geschrieben, ach, wie lustig, wir hatten nochmal darüber gesprochen, wollen wir mal ein Erstgespräch machen? Ja, klar, cool, ne? Wir hatten uns vorher schon gesehen, ich wusste, dass es sie gibt, wir hatten schon mal irgendwie miteinander über irgendwie anders was geredet und so ergab es sich dann, dass ich dann tatsächlich gedacht habe, ja, eigentlich macht schon Sinn, mir Hilfe zu holen. Ich bin jetzt seit einem Jahr dran, krieg's nicht auf die Kette, zack, Marketing von ihr. Sie hat ganz sympathisch an sich erinnert, wir haben Erstgespräch geführt und so kam es dann tatsächlich ins Rollen, dass ich am Ende mir Blog Unterstützung geholt habe, weil ich gesagt habe, ich weiß jetzt nach diesem einen Jahr, welche Hindernisse es mir im Weg stehen und es ist gar nicht das Schreiben an sich, sondern bei mir war es immer dieses Thema SEO zum Beispiel. Wie gehe ich das perfekt an? Also perfekt ist ja eh immer so eine Sache, aber wie gehe ich das so an, dass es sich auch wirklich lohnt, weil ich habe keinen Bock hier irgendwelche Sachen rauszuhauen, die dann am Ende nicht funktionieren, weil es soll ja für mich ein funktionierender Marketingkanal werden. Also habe ich da tatsächlich für mich dann wieder erkannt, reflektiert. Erstens, wie kriege ich mich aus der Komfortzone? Zweitens, was sind denn eigentlich meine Herausforderungen? Und drittens, welche Lösung brauche ich denn genau für die Painpoints? Weil am Ende ist es ja selten was so im Gesamten uns behindert oder es ist ja nicht ein großes Thema, sondern es sind ja irgendwelche kleinen Stellschrauben, die man drehen kann, wo man realisiert, genau da hakt es gerade. Ja, so habe ich dann für mich wieder dieses, auch wenn es gedauert hat und ich finde auch, das ist wieder was, das ist normal. Das darf man auch durchaus so sagen und da stehe ich auch vollkommen zu. Ich habe ein Jahr lang meinen Blog vor mir hergeschoben und das ist okay. Und dann habe ich für mich erkannt, so jetzt will ich es aber anpacken und dann habe ich für mich die nötigen Schritte gezogen, wo ich weiß, ich krieg mich ins Tun, sage ich mal. Ne? Also da darf dann aber jeder für sich selber rausfinden natürlich, wie kommt man denn aus so einer verfahrenen Situation raus? Welche Knöpfe muss man bei sich selber drücken, dass man eben nicht mehr weiter prokrastinieren kann zum Beispiel?
Wenn ich das jetzt sage, dann nagel ich mich wieder fest. Aber auch dazu wird es jetzt noch eine Folge geben. Also es sind quasi unser Interview und zwei weitere Folgen sind in Schleife. Die habe ich allerdings noch nicht aufgenommen. Da wird es dann darum gehen, welche Dinge man machen sollte und wo man halt auch gerne mal einen Schritt zurücktreten darf. Dieses auf vielen Hochzeiten tanzen funktioniert oftmals nicht so gut. Und wenn man dann merkt, das funktioniert nicht, dann darf man Dinge auch wieder abstellen. Und was man aber auch machen darf, man darf eben auch wieder neue Dinge probieren. Das ist alles ein fluider Prozess und nichts davon ist festgenagelt und in Stein gemeißelt.
Und was ich auch ganz wichtig finde, man darf sich Hilfe holen. Ne? Auch das ist ja irgendwie so ein unheimlich wichtige Erkenntnis tatsächlich. Wenn ich Dinge vor mir herschiebe, dann kostet es mich am Ende mehr, als wenn ich einmal irgendwann sage, ich hole mir jetzt einmal hier Hilfe von einem Experten oder von einer Expertin. Weil das kann dann echt ein Katalysator einfach sein, wo ich dann auch einfach Dinge mal geschafft kriege tatsächlich und dann sind sie auch fertig und dann können sie wirken. Weil ich meine, in dem Jahr, das ich da von mir hergeschoben habe, hätte schon lange ein Blogartikel nach einem Blogartikel quasi bei Google gerankt werden können. Aber dadurch, dass ich es von mir hergeschoben habe, passierte ja erstmal gar nichts. Das ist dann wieder diese Lernkurve oder die Erfahrung, die man einfach machen darf.
An der Stelle auch nochmal ein kleiner Einschub. Hier merkt man gerade, dass Podcasten auch eine Herausforderung für Menschen mit Neurodivergenz hat, weil zu denen zähle ich mich ja. Ich habe den wichtigsten Punkt dieser Folge gerade vergessen zu erwähnen, weil meine Konzentration langsam das Vögelchen macht. Es wird da auch noch darum gehen, dass eine Selbstständigkeit kein Hobby sein sollte. Das, was du jetzt gerade eben gesagt hast, ist ja in deinem Fall zum Glück nicht so. Es läuft ja schon und es läuft gut und dass man sich da eben dann neue Themen aufmacht, ist ja auch völlig fein und wie gesagt ein fluider Prozess. Aber man sollte eben nicht die ganze Zeit nur vor sich hin dümpeln aus Angst vor der Verantwortung. Da habe ich nämlich auch einen True Crime aufgedeckt in der Arbeit mit Kundinnen in den letzten Monaten und eigentlich in den letzten 2 Jahren, dass zu mir immer wieder Menschen kommen, die sagen, ich würde ja gerne, aber wo soll ich denn anfangen? Und diese Frage an sich ist gar nicht der Fehler, sondern alle möglichen verwaltungstechnischen, administrativen Prozesse und Planung vorzuschieben, um doch ja nicht mit dem, was man eigentlich machen will, ins Tun zu kommen.
tun kommen zu müssen, weil meistens ist es ja so, dass man sich lieber mit anderen Themen beschäftigt, als mit denen, wo es halt wirklich irgendwie um die Wurst geht, ne? Um die vegane oder Fleisch, sei ja jeder
selbst ausgesucht. Kann ja jeder machen, wie er möchte, genau. Aber wenn du dann zum Beispiel so Geschichten hörst, wie das jemand sagt, er hat ein Unternehmen gegründet und er ist nur mit dem Ausfüllen von Papieren beschäftigt, aber das, wenn er, also jetzt in meinem Fall, was meine Kundinnen angeht, er hat sie oder sie hat sich jetzt als Künstlerin oder als Autorin selbstständig gemacht und fängt aber überhaupt nicht an, am Buchprojekt zu arbeiten oder das nächste Bild zu malen, dann muss man sich dann irgendwann fragen, ist es jetzt ein Alibi oder ist es eine Situation von Glaubenssätzen, die im Weg stehen, die einen abhalten? Ich glaube, das begegnet uns beiden in unserer Arbeit ja immer wieder, dass es da so bremsende Glaubenssätze gibt. Und die tatsächlich in den Griff zu kriegen, ist manchmal nicht ganz einfach. Und da kann man auch an Grenzen stoßen.
Ja, und da darf man sich auch durchaus sehr viel Hilfe holen. Das ist vollkommen legitim. Also ich meine, wir denken ja mal, wir müssten immer alles alleine hinkriegen. Und es kann doch nicht so schwer sein. Und wir haben doch schon immer gemalt oder wir haben doch schon immer gerne geschrieben. Und warum kriege ich das denn jetzt nicht hin? Und das ist doch peinlich irgendwie. Aber gerade was so Glaubenssätze angeht, die ersten Menschen wissen ja vielleicht noch gar nicht, was Glaubenssätze sind. Ich finde, das ist noch viel zu wenig im Bewusstsein drin.
Auf jeden tatsächlich. Fall.
Aber das ist ja auch so eine Arbeit. Man kann sich ja also ganz schwer selber tatsächlich therapieren. Man kann sich ja ganz schwer selber die Fragen stellen, die notwendig sind, damit ich mich mit dem Thema wirklich mal auseinandersetze und rausfinde, was will ich denn überhaupt oder wo stehe ich mir gerade selber im Weg. Und dafür ist es für mich meiner Meinung nach immer wieder wichtig, sich Hilfe von außen zu holen, sich den Spiegel vorhalten zu lassen. Und das muss gar nicht jemand sein, den man bezahlt. Ich finde es einfach nur wichtig, dass man persönlich jemanden hat, wo man weiß, der gibt mir ehrliches Feedback, der hört mir aktiv zu und ich bin auch bereit, dessen Worte anzunehmen und für mich zu validieren, was steckt denn da drin, auch wenn mich das triggert, auch wenn mich das erstmal schmerzt, irgendwie solche Sachen zu hören. Solche Personen, finde ich, braucht man in seinem Leben. Das kann die gute Freundin sein, das kann die Mutter sein, das kann wer auch immer sein. Wenn man aber feststellt, die persönliche Ebene funkt uns im Zweifel dazwischen oder sowas, kann das auch durchaus jemand sein, ein Business Buddy oder auch ein Coach oder eine Sparringspartnerin wie ich oder wer auch immer. Man muss da für sich halt rausfinden, was brauche ich denn tatsächlich, wie schaffe ich es, an mir zu arbeiten, von wem nehme ich da entsprechend die Worte auf und kann da auch tatsächlich vorwärts kommen.
Du hast jetzt gerade noch mal einen ganz spannenden Punkt mit reingebracht. Ich will das noch mal so ein bisschen auf so eine Meta-Ebene bringen. Wir beide arbeiten mit Kundinnen oder Kunden. Auch wir brauchen den Austausch miteinander. Wenn man da jemanden gefunden hat, mit dem man auch mal drüber sprechen kann, du, ich habe bei meiner Kundin den und den Glaubenssatz gefunden, ich weiß aber nicht, wie ich das jetzt anpacken kann, was würdest denn du an meiner Stelle machen? Man kann das ja anonymisieren, man muss ja hier keine Namen nennen, aber ich finde das so wichtig, dass man auch da jemanden hat, der vielleicht in einem ähnlichen Bereich unterwegs ist. Und bei uns beiden war das ja jetzt auch so, du bist Sparringspartnerin, ich sag, ich bin Mentorin. Und dennoch bleibt eins, wir treffen eben auf ähnliche Glaubenssätze und da kann man auch gerne mal miteinander in den Austausch kommen und sagen, ich komme da gerade nicht weiter. Das zuzugeben ist vielleicht nicht immer ganz einfach. Und wenn man dann aber jemanden gefunden hat, der einen nicht dafür verurteilt, dann sollte man da echt dran festhalten. Ich finde das super wichtig, das eben auch mal aus der Metaebene zu betrachten. Denn man darf ja auch nicht vergessen, wir sind ja selber auch immer noch Solo-Selbstständige. Wir haben auch noch unsere eigenen Glaubenssätze, die uns vielleicht manchmal ausbremsen. Und das kann man eben damit gut durchbrechen. Weil wenn ich jetzt mich hinsetzen würde und sagen würde, ich bin da bei einer Kundin auf einen Glaubenssatz gestoßen, dann kommt mein eigener Glaubenssatz, ich kann den gar nicht ausräumen. Dafür braucht es Austausch. Das schafft man alleine als Solo-Selbstständiger überhaupt nicht.
Und da finde ich es auch nochmal ganz wichtig, viele Leute werden ja selbstständig oder gehen in die Selbstständigkeit, nachdem sie irgendwie im Angestelltenverhältnis waren. Ne? Also es gibt ganz wenige nur, die sagen von Anfang an, direkt nach der Schule, ich mache mich selbstständig und sie haben nie ein Büro von innen gesehen, irgendwie mit mehreren Kollegen. Und gerade da, sich nochmal bewusst zu machen einfach, in einem Unternehmen gibt es immer die Kaffeeküche oder die Raucherecke oder den Aufzug oder was auch immer, die gemeinsame Mittagspause. Es gibt immer Menschen um einen rum und das ist man, wird einem auch, glaube ich, erst bewusst, wenn man das nicht mehr hat, wenn man dann plötzlich in der Selbstständigkeit ist, wo ich mal eben sowas droppen kann, wo ich mal eben sagen kann, boah, ey, das Telefonat mit dem Lieferanten war schon wieder scheiße, echt, ne? Der hat mir das um die Ohren gehauen und ich wusste gar nicht, was ich sagen soll oder der Kollege oder was auch immer. Es gibt ja diesen Austausch mit Gleichgesinnten, die einen kennen, die die Situation kennen und die einen entweder zuhören oder unterstützen, indem sie mit irgendwie sagen, ja, das ist ja echt blöd gelaufen oder die einem Feedback geben. Und genau das hat man in der Solo-Selbstständigkeit ja erstmal so gar nicht. Ne? Du sitzt dann da tatsächlich, fängst deine Selbstständigkeit an, baust dir irgendwo einen Laptop auf und denkst, ja super, ich bin jetzt selbstständig. Und sobald du anfängst, irgendwie an deine eigenen Grenzen zu kommen, merkst du langsam, boah, mit wem rede ich denn jetzt darüber, ne? Und dann ist es halt irgendwie dein Partner oder deine Partnerin abends auf dem Sofa auch schon echt selbst ausgelaugt von der Arbeit, einfach eigener 8-Stunden-Tag oder du hast irgendwie niemanden, mit dem du da reden kannst. Und dann merkst du, dass du das ja ständig mit dir selber ausmachst. Und das ist einfach nicht gesund. Und das ist ja auch nicht so, wie das vorher gewesen ist. Deswegen finde ich es so unheimlich wertvoll, auch in der Selbstständigkeit, sich sein Umfeld so zu bauen, dass man da wieder Leute hat, mit denen man darüber sprechen kann. Weil es halt einfach auch tatsächlich normal ist und weil, wenn man sich das bewusst macht, auch vorher so gewesen ist, auch wenn man es nicht aktiv so benannt hat, auch wenn man es nicht aktiv angefragt hat, können wir uns mal auf ein Coffee-Date treffen, aber so läuft es dann halt im Zweifel, wenn man solo selbstständig ist und das dann halt einfach auf eine virtuelle Ebene hebt.
Und das ist auch keine verschwendete Zeit tatsächlich. Ich habe jemanden in meinem Netzwerk, mit dem schicke ich 30 Minuten Sprachnachrichten hin und her und sagen Leute immer wieder, also so 30 Minuten Sprachnachrichten, das ist aber schon total respektlos, oder? Für uns ist es überhaupt nicht respektlos, weil wir uns da auf einer Ebene getroffen haben, wo wir diesen Wert einfach teilen. Das ist unsere Möglichkeit. Wir machen das jetzt nicht mehr täglich, aber das ist unsere Möglichkeit, eben das Gespräch an der Kaffeemaschine zu führen, weil wir eben beide aus dem Kaffeethema kommen, beide die Kaffeemetapher immer wieder nutzen. Und ich finde es tatsächlich sehr, sehr spannend, dass auch Leute von außen kommen und die das dann verurteilen und sagen, das ist total respektlos. Das ist ja was unsere Werte betrifft und nicht deren Werte. Die müssen sich die 30 Minuten Sprachnachricht nicht anhören. Und die haben wahrscheinlich auch noch nicht zu schätzen gelernt, wie wertvoll dieser Austausch ist.
Ja, ach, und gerade Sprachnachrichten, da trennen sich ja tatsächlich die Menschheit in zwei Cluster irgendwie. Die einen finden es großartig, die einen finden das irgendwie ganz schrecklich. Aber ich finde auch, dass da wieder dieses, da darf man durchaus wertfrei auch rangehen, finde ich, wenn jemand einem das erzählt, weil es muss ja genau für die zwei Menschen passen, die sich die Sprachnachrichten da schicken. Und ob ich jetzt gerne irgendwie der Frau an der Bushaltestelle von meinem Business erzähle oder Sprachnachrichten mit jemandem austausche oder auf Netzwerktreffen gehe oder eine Business Buddy gefunden habe, mit der ich mich einmal die Woche tatsächlich zum virtuellen Kaffee treffe oder sowas, das ist ja vollkommen wurscht. Ich bin nur absolut bei dir und möchte das auch tatsächlich nochmal bestärken. Es ist einfach nur wichtig, dass man tatsächlich im Austausch sind. Wir sind soziale Wesen. Die einen mehr, die anderen weniger und da darf man für sich selber rausfinden, wie viel brauche ich denn, damit ich mich tatsächlich immer noch wohlfühle und nicht so vereinsame in meiner Solo-Selbstständigkeit in meinem kleinen Homeoffice. Das muss so nicht sein und da gibt es ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, die man auch einfach nutzen darf, auch wenn da nicht das einfach so gegeben ist. Die muss man sich natürlich suchen, aber das ist vollkommen legitim und meiner Erfahrung nach gibt es da auch echt viele tolle Möglichkeiten und ist schon echt viel Schönes dabei entstanden tatsächlich.
Erfahrung ist nochmal ein gutes Stichwort. Wenn du jetzt so auf deine Selbstständigkeit zurückschaust, gibt es denn irgendeinen Fehler, den du gemacht hast, den du aus der heutigen Perspektive nicht mehr machen würdest?
Oh. Ich finde, also ich mag das Growth Mindset. Da gibt es ja keine Fehler, ne? Es gibt nur Helfer.
Danke, dass du es reinschmeißt.
Für alle, die jetzt quasi so schnell nicht im Denken sind, wenn ihr mal Fehler aufschreibt und die Buchstaben verdreht, steht da dann tatsächlich Helfer. Und am Ende würde ich sagen, ich bereue tatsächlich nichts. Also klar denkt man sich im Nachhinein, das wäre schon hilfreich gewesen, wenn man es vorher gewusst hätte, aber hätte ich es vorher gewusst, hätte ich es ja an irgendeiner anderen Stelle erfahren müssen. Also deswegen bin ich da tatsächlich fein mit. Und ich bin auch fein damit, dass ich zweimal meine Website habe bauen lassen und zweimal Geld dafür ausgeben musste, weil ich am Ende wusste, worauf es ankommt, wenn man sich einen Webdesigner holt und diese Erfahrung jetzt auch wieder einfach gemacht habe und mit anderen teilen darf. Deswegen sehe ich das Ganze eher als Wachstum an und nicht als Fehler auf dem Weg.
mag das Mindset, wirklich. Also es ist total spannend, das zu hören, weil ich die Frage mit Absicht so polarisierend gestellt habe. Denn Fehler macht man nicht. Man kann immer nur lernen aus allem. Es ist, und ich finde die Helfer-Metapher tatsächlich auch sehr schön, weil es zeigt, dass Wachstum auch wehtun darf. Das, was wir schon hatten mit dem Wachstumsschmerz, ist so wichtig, dass man das auch verstehen lernt, dass eben nicht alles eitel Sonnenschein in der Selbstständigkeit ist und dass es das auch gar nicht sein kann und dass Social Media, und hier kommen wir wieder zu einem True Crime, eben auch nur diesen kleinen Ausschnitt eines Tages eines Selbstständigen liefert in einem Post und niemals eine ganze Realität abbilden kann. Hm. Und die wird dann aber oft zu so einer Realität gemacht, die sie nicht ist.
Absolut.
Also das Worst-Case-Szenario wäre dann, dass jemand mit seinem Ferrari und seiner Rolex dasteht, eben dieses Foto macht und den Rest des Tages muss dieser Rolex, diese Rolex im Schrank liegen und der Ferrari in der Garage stehen, weil derjenige gar keine Zeit hat, sie zu nutzen, weil er so viel dafür arbeiten muss, um sich das überhaupt leisten zu können.
Ja, oder es war nur geleast und ausgeliehen vom Nachbarn oder sowas, keine Ahnung, ne? Das ist ja...
Das ist das richtige Worst-Case-Szenario.
Darf da echt nicht so viel drauf geben, was man da tatsächlich so reingespielt bekommt in den Feed. Also ich finde, es ist, und ich finde, das ist auch für mich eine wichtige Erfahrung. Man darf schon gezielt überlegen, wem man folgen möchte. Weil wenn einem das, was man sieht, nicht gefällt oder wenn man merkt, das triggert einen zu sehr oder das tut einem weh oder das zieht einen runter, dann darf man auch gerade tatsächlich da wieder Connections beenden, bei Instagram entfolgen oder was auch immer, weil man einfach auf sich und seine Ressourcen und seine Energien meiner Meinung nach total aufpassen muss, weil wir haben nur uns und wir sind der einzige Motor, der diese Selbstständigkeit tatsächlich vorwärts bringt. Und wenn wir dem dauernd Stöcke in die Speichen werfen oder dem Motor Sand reinkippen oder sowas, dann wird das einfach, das macht ja keinen Spaß und das ist ja auch nicht gut.
Da habe ich auch noch mal ein Beispiel, wie das auch anders laufen kann. Ich folge jemandem auf Instagram und auf LinkedIn tatsächlich. Die Sachen, die ich da lese, die tun mir schon weh. Aber die tun mir weh, weil sie immer wieder an diesen Feinheiten in meinem Copywriting schleifen.
Und da ist wieder die Frage, möchtest du diesen Wachstumsschmerz haben oder nicht? Ne? Und wenn ich sage, die tun weh, dann meine ich halt, sie ziehen nicht runter und sie sind negativ irgendwie. Aber es kann natürlich durchaus auch immer wieder dieses kleine Bitzeln sein, dieses, das bringt mich jetzt weiter irgendwie. Und da muss man für sich einfach unterscheiden, bringt es mir was oder bringt es mir nichts?
Also da muss ich an der Stelle aber einwerfen, der Schmerz ist manchmal schon recht groß, weil manchmal sieht man sich selber aus einer ganz anderen Perspektive, als es der andere tut. Und ich würde von mir behaupten, ich habe über die letzten Jahre schon viel in meinem Copywriting gearbeitet, was jetzt als Buchautorin auch nicht überraschend, also, oder andersrum auch fahrlässig wäre, wenn ich es nicht getan hätte. Und dann sehe ich immer wieder, dass ich die gleichen blöden Fehler immer wieder mache. Und da glaube ich tatsächlich, dass es Fehler gibt, weil Copywriting funktioniert ja auf bestimmten Ebenen. Und wenn es dann eben nicht mehr funktioniert und du merkst, du hast dich verrannt, du hast zum Beispiel deinen Stil so einzigartig gemacht, dass andere dir nicht mehr folgen können. Und dann merkst du, dann sagt dir jemand, nee, du, da funktioniert was nicht an der Stelle. Du müsstest da und da mal drauf achten, dass es allgemein verständlicher wird. Dann ist es ein Schmerz, der sitzt wirklich tief und der trifft mich auch hart nach den langen Jahren der harten Arbeit, die ich da reingesteckt habe. Und dann merke ich aber wieder, ich brauchte das gerade, um genau das zu erkennen. Und das darf auch mal richtig wehtun, aber da ist natürlich auch jeder anders. Ja. Den Schmerz nehme ich gerne in Kauf.
Genau, und den wolltest, also da wirst du ja dann im Moment selber wahrscheinlich erstmal sagen, aua, aber im Nachgang denken, nee, ist schon auch sinnvoll, ne? Aber wenn man natürlich im Nachgang immer wieder merkt, boah, ey, ich habe da einen Post gelesen und danach war der Tag für mich schon wieder gelaufen und das passiert dir mehrfach, dann ja, darfst du dich auch fragen, bringt mir das jetzt wirklich was, ne? Also ich habe da irgendwie, wenn ich den, ich habe gerade den Namen vergessen, aber diese zwei Brüder, die irgendwie so ach so toll sind und irgendwie einen Apple-Laptop in den Müllcontainer schmeißen irgendwie, weil sie meinen, der wäre falsch, der hätte zu wenig Kapazität oder keine Ahnung was. Das triggert mich auf so vielen Ebenen, die ich hier definitiv nicht erläutern möchte, weil das viel zu lange ausführen würde. Aber dann denke ich mir auch, nee, du, ganz im Ernst, das brauche ich nicht. Also wieso soll ich mir das denn angucken? Warum soll ich denn meine Energie da reinstecken, mich darüber aufzuregen? Dann streiche ich es halt lieber. Ich werde trotzdem weiterhin mein Business machen, auch wenn ich deren Impulse nicht bekomme.
Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich will mal noch auf einer anderen Ebene versuchen, ins Thema zu kommen. Welchen Tipp würdest du denn jemandem geben, der sich gerne selbstständig machen würde? Und ich erweitere die Frage, dem aber noch so der letzte Schritt fehlt.
Der letzte Schritt zu was? Sich trauen?
Sich trauen, genau.
Ach, also da bin ich tatsächlich ganz pragmatisch und sage, mach einfach mal. Ganz im Ernst. Also ich hab tatsächlich angefangen, indem mir meine Coach damals Testkundinnen beschert hat mit einem Aufruf, den sie selber gemacht hatte, bin in einer Facebook-Gruppe. Und ich habe gesagt, ja, alles klar, kein Problem. Ich probiere das einfach mal aus und lass mich darauf ein. Und habe da weder vorher am Finanzamt groß was gemacht. Ich habe mich nicht mit den rechtlichen Sachen beschäftigt, sondern ich habe einfach gesagt, hey, ich würde das jetzt mal unter Probe laufen lassen. Und ich gucke einfach mal, was da passiert und teste es aus. Weil ich bin tatsächlich jemand, der sagt, man muss ja gar nicht immer wissen, wie es ganz bis zum ganz der Weg bis zum Ende laufen muss irgendwie. Ne? Du musst nur überlegen, was wäre der nächste Schritt? Welchen nächsten Schritt könnte ich jetzt tun? Welchen würde ich mir zutrauen, um näher dran zu kommen, um rauszufinden, ob es funktioniert oder um näher an diese Business-Idee zu kommen irgendwie. Also immer so von Schritt zu Schritt, kleine Schritte überlegen und dann auch gehen. Und dann ist man am Ende überrascht, wo man plötzlich steht, wenn man dann mal zurückguckt. Ich glaube, viele verkomplizieren sich das im Kopf oder denken, irgendwann würde ich mal gern, oder aber ich weiß doch nicht wie. Und dann denken sie, sie müssten einen vollen Plan haben. Aber ich ermutige mal jeden zu sagen, ja, was wäre denn der erste Schritt? Hast du schon mal testweise ausprobiert? Hast du schon mal, mit wem habe ich denn gesprochen? Mit einer, die sich als Eventplanerin oder für Hochzeiten oder sowas überlegt hat, selbstständig zu machen. Und aus einem anderen Bereich kam ich gesagt, hast du denn schon mal für jemand anders das gemacht? Aus dem Freundeskreis, hast du da schon Erfahrungen gesammelt? Nee, aber demnächst heiratet ja die und die, die könnte ich ja mal fragen. Ja, guck. Frag doch einfach mal, überleg doch einfach mal, was könntest du als erstes tun? Wie würde es weitergehen? Eine andere hat gemeint, sie überlegt, sich einen Raum zu holen, um Sportkurse anzubieten. Da habe ich gesagt, hast du denn schon mal geguckt, was kostet denn so eine Miete? Gibt es denn da Angebote? Hast du mal bei eBay Kleinanzeigen geschaut? Nee, habe ich noch nie gemacht. Ja, mach das doch einfach mal. Einfach mal anfangen mit irgendeiner Kleinigkeit und dann sieht man, wie plötzlich so Bewegung da reinkommt und wie man von einem zum nächsten kommt. Und feststellt, ach guck mal, war gar nicht so schwer. Ach guck mal, ist doch eigentlich ganz cool. Und guck mal, da kann ich weitergehen.
Sehr, sehr, sehr spannender Impuls, auch im eigenen Umfeld mal zu gucken, ob das denn überhaupt passt, ob das jetzt nur eine fixe Idee war oder ob ich das wirklich langfristig durchziehen kann. Und wenn ich dann im privaten Umfeld schon an so ganz krasse Grenzen stoße, wo ich nicht mehr weiter weiß, dann müsste man vielleicht überlegen, war es jetzt der richtige Impuls, das zu machen oder passt es vielleicht doch und ich muss nur alle, oder müssen nicht, aber ich kann dann alle Steine auf meinem Weg einfach mal ausräumen und lerne eben gleich, wo ich ansetzen kann. Und vielleicht kommt ja die Idee, wie man bestimmte Probleme lösen kann, ne?
Und ich finde immer das ganz Wichtige dabei, solange ich auf einem Punkt stehe und mir den Kopf zerbreche, würde überhaupt nichts passieren. Da werde ich mich 0 Zentimeter weiter bewegen und da wird auch nichts automatisch passieren, dass irgendwer einfach so auf mich zukommt und sagt, guck mal, hier ist dein Business, das musst du nur noch starten irgendwie. Das passiert einfach nicht, solange ich da sitze und mich verstecke und nicht traue, loszulaufen. Aber ich finde, sobald man anfängt, auch nur einen Schritt in irgendeine Richtung zu machen, wird man A feststellen, es ist viel weniger schlimm, als ich gedacht habe, und B wird sich der nächste Schritt irgendwie so automatisch ergeben. Und dann stellt man beim vierten Schritt fest, Moment mal, eigentlich wollte ich aber in die andere Richtung, dann drehst du halt um, dann setzt du halt den fünften Schritt irgendwie um 90 Grad gedreht in eine andere Richtung. Aber das passiert halt aus dieser Bewegung raus. Ich finde immer, man muss in so eine Bewegung reinkommen, und ich meine nicht blanken Aktionismus mit sondern einfach einen Schritt nach dem anderen. Und dann wird man ganz automatisch realisieren, nee, Moment, ich korrigiere, ich möchte doch in die Richtung, oder guck mal, da hat sich eine Chance ergeben, ich bewege mich und dadurch bewegen sich andere Menschen ja auch näher an mich ran, oder andere Menschen sehen, dass ich mich bewege und geben mir Impulse. Aber aus der Bewegung raus, finde ich immer, da entstehen die tollen Sachen. Und da muss man reinkommen, in diese was tun.
Auf jeden Fall wichtiger Schritt. Ich habe letztens auf LinkedIn gesehen, dass einfach machen jetzt auch schon verurteilt wird. Ja, man kann ja alles irgendwie sich zurechtbiegen. Ich weiß nicht mal mehr, wer das war, ist jetzt auch egal. Aber das fand ich auch sehr beeindruckend, weil das ja so ein bisschen dem Ganzen die Möglichkeit abspricht, einfach mal Dinge zu probieren. Nee, das muss alles durchgeplant sein. Das kann man gar nicht, denn niemand von uns, egal, wo er herkommt und was er tut, kann wissen, was morgen passiert. Wir haben, ich will das jetzt nicht zu sehr vertiefen, wir haben zum einen eine krasse Instabilität in der weltpolitischen Lage gerade. Das, so groß muss ich aber gar nicht denken. Unser eigenes Leben kann auch jeden Tag anders werden. Das weiß niemand. Und wer so durchgeplant ist und als Gedankenidee noch durchgeplant, ist nicht reflektiert. Da liegen Welten dazwischen.
Mhm. Absolut. Da bin ich absolut bei dir. Irgendeinen Gedanken hatte ich jetzt gerade noch.
Sorry.
Aber wer weiß, vielleicht kommt er nachher nochmal.
Wenn nicht, dann schick ihn mir nach, dann schreiben wir ihn auch noch in die Shownotes oder die Infobox. Oder du machst eigenen Content raus. Das funktioniert ja auch immer sehr gut. Ich will das Ganze jetzt mal noch rund machen. Da haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Mit welcher Art von Menschen arbeitest du denn gern und mit welcher Art von Menschen möchtest du überhaupt nicht arbeiten?
Also genauso wie ich gerne mich authentisch gebe und hier ungeschminkt mit dir einen Videopodcast aufnehme, weil ich einfach mich so wohlfühle und barfuß hier tatsächlich die Sonne mit den Füßen genieße, mag ich es tatsächlich auch einfach gerne mit Menschen zusammenzuarbeiten, die so wie sie sind, mit sich zufrieden sind tatsächlich. Und das heißt gar nicht, dass alle ungeschminkt sein müssen. Die können sich auch durchaus gerne schminken. Ich bin eher so für den Menschen von mit sich selbst im Reinen, finde ich sehr gut. Ich mag es, wenn Menschen für ein Thema leidenschaftlich brennen. Das liebe ich. Ich liebe es, wenn ich selber auch in mir selber dieses Feuer merke für das Thema, wofür die Leute brennen, weil dann steige ich gerne mit ein und weiß, wofür wir hier gerade kämpfen und wofür wir hier gerade vorwärts gehen. Weil wenn ich als Sparringspartnerin einsteige, dann werde ich ja quasi zu einer Co-Gründerin tatsächlich auf Zeit. Und dann ist es so unheimlich wichtig, dass ich eins zu eins verstehe, worum geht es hier, warum machen wir das und warum ist es so wichtig tatsächlich? Und da liebe ich es tatsächlich auch, wenn man sieht, was für einen Impact man dann mit dem Business bewegen kann irgendwo. Und dann finde ich auf der Gegenseite Menschen ganz furchtbar, die Schaumschläger sind, mochte ich schon im Angestelltenverhältnis überhaupt nicht. Menschen, die viel lauter sind, als sie eigentlich sind oder ne, alles so toll verkaufen können und am Ende denkst du, ja, aber wenn ich dir eine fachliche Frage stelle, dann kannst du das überhaupt nicht beantworten. Du hast überhaupt keine Ahnung. Ne? Also solche Menschen finde ich ganz, ganz furchtbar. So mehr Schein als Sein Menschen. Und die würden bei mir kategorisch ausgeschlossen werden. Also das würde niemals matchen tatsächlich. Das würde man sofort merken und die würden wahrscheinlich mit mir auch nicht zusammenarbeiten wollen. Deswegen sind das, glaube ich, so meine Hauptkriterien tatsächlich. Also auf der einen Seite keine Schaumschläger und auf der anderen Seite aber sehr gerne mit Menschen, die einfach wie ich eine Leidenschaft haben, die für etwas brennen, die etwas bewegen wollen und die dabei einfach nur jemanden an der Seite haben wollen, der sie ein kleines Stück ihres Weges begleiten möchten.
Das finde ich ein sehr, sehr spannender Gedanke. Man sagt ja immer, und das hat sich tatsächlich bei mir auch so bewahrheitet, man zieht ja immer das an, was man selbst ist oder mal war. So ist ja die, also ich weiß nicht, wie andere das sehen. Ich sehe das für mich als Mentorin tatsächlich so, dass ich als Mentorin eben immer einige Schritte weiter bin als meine betreffende Kundin und dann eben sagen kann, so wie jetzt in meinem Fall, ich habe schon mal ein Buch geschrieben, deswegen kann ich dich dabei begleiten. Und da zieht man so, das ist tatsächlich so, man zieht immer das an, was man selber ist oder eben mal war. Und bei diesem mal war kann es einen tatsächlich manchmal ein bisschen aus der Bahn schmeißen, wenn man sich selber dann als Spiegel von vor einigen Jahren bekommt. Mhm. Das ist für mich, glaube ich, der emotionalste Punkt in meiner Arbeit bisher gewesen. Oder aber es matcht wirklich und dann funktioniert es mit der Zusammenarbeit auch richtig, richtig gut. Also beides kann funktionieren, man muss dann eben nur die mentale Stärke für sich finden, damit umzugehen, sich selbst gespiegelt zu bekommen.
Das finde ich ja, hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber so spannend bei Kindern, ne? Die spiegeln einem auch immer so krass das eigene Fehlverhalten, bis man das dann mal realisiert, so, oh Moment, krass, das mache ich ja selber so.
Richtig. Wenn du jetzt jemanden hast, der zu dir kommt, der so ein Schaumschläger ist, würdest du das der Person dann auch mit auf den Weg geben und sagen, genau deswegen funktioniert es für mich nicht oder hältst du da eher hinterm Berg und lässt denjenigen laufen?
das kommt auf die Situation drauf an, glaube ich. Also grundsätzlich bin ich schon ein Fan von direkter Kommunikation. Ich würde mich tatsächlich nur fragen, ob das dem jetzt gerade was bringt, wenn ich ihm das sage. Also wenn, dann würde ich es ihm tatsächlich als Feedback mitgeben, als wohlwollendes oder als wertschätzendes Feedback. Aber wenn ich merke, dass das so ein Schaumschläger ist, der sieht ja gar nichts außer sich irgendwie in seiner eigenen Bubble, ja, was soll ich dem da groß sagen? Dann kann ich ihm nur alles Gute für sein Leben wünschen. Und das war's dann.
Viel Erfolg auf deinem weiteren Weg, ne?
Ja.
Wie so im Arbeitszeugnis irgendwie.
Ich bin ja auch nicht verantwortlich für sein Wohlergehen, ne? Das ist dann auch wieder so ein Thema von Abgrenzung irgendwie. Ich muss nicht jeden retten und ich muss nicht jedem helfen und es ist nicht meine Aufgabe, ihm auf seinem Weg. Und ich finde es, mir ist gerade aufgefallen, Reflexion, ich gender hier nicht. Ich sage die ganze Zeit Schaumschläger. Es gibt sicherlich auch Schaumschlägerinnen. Meine Erfahrung ist nur tatsächlich, dass es durchweg deutlich mehr männliche Kandidaten in dieser Kategorie gibt. Aber ich wollte nur noch mal kurz sagen, ich habe das für mich spontan reflektiert und ich meine natürlich SchaumschlägerInnen allgemein.
Prinzipiell muss hier auf meinem Podcast tatsächlich nicht gegendert werden, weil ich am liebsten von Menschen spreche. Ich habe mich da jetzt selber auch gerade ein bisschen verbogen. Eigentlich spreche ich am liebsten von Kundenmenschen und Marketingmenschen und so, weil letztendlich sind wir alle Menschen. Ich glaube, wir brauchen diese Unterscheidung gar nicht. Und was Sprache betrifft, ist es ja auch manchmal einfach ganz spannend. Ich musste mich da mal so dran erinnern, als diese Gender-Debatte so aufgebrochen ist. Irgendwie bei mir an der Uni waren schon immer alle nur Lehrende und Studierende. Beschreibt halt die Tätigkeit, hat mit Gendern eigentlich gar nichts zu tun und ist trotzdem so wertfrei, dass es mich immer wieder begeistert hat, warum wir das nicht viel, viel mehr machen.
Absolut. Aber das wäre ja eine Änderung im Kopf bei ganz vielen anderen Menschen und das geht ja dann nicht. Aber das sollte jetzt heute nicht unser Thema sein. Ich glaube, da könnten wir dann einen eigenen Podcast drüber machen.
Ich wollte gerade sagen, ich habe letztens erst eine Podcast-Folge von jemandem dazu gehört, der gesagt hat, ich gender nicht, weil ich finde das doof, das ist viel zu anstrengend. Wenn wir beim Sprechen ständig an diese Endungen denken müssen, heißt das ja nicht mal irgendwas oder hat das ja nicht mal was mit Respekt zu tun. Das macht uns selber nur die Arbeit unnötig schwer. Und umgekehrt, nur weil jemand gendert, heißt das nicht, dass er Menschen gegenüber besonders respektvoll ist. Und wir lassen uns bitte von dem Hintergrundgeräuschen heute nicht aus dem Konzept bringen. Hier passiert ein bisschen was, womit ich nichts zu tun habe. Aber egal, das nur am Rande. Zurück zum Thema. Nee, aber wie gesagt, Gendern ist einfach was gerade beim Long-Term-Content eine große Herausforderung ist und dabei so völlig unnötig wird, weil Respekt bringt man anders zum Ausdruck.
Ja, stimmt.
Nicht durch eine verbogene Sprache. Eine Frage habe ich noch, bevor wir dann zum Schluss kommen. Was liebst du an deiner Selbstständigkeit und was überhaupt nicht?
Oh, grundsätzlich liebe ich tatsächlich die Freiheit. Ich liebe es, selber entscheiden zu dürfen, was möchte ich wann mit wem tun. Und um es vielleicht auch ganz kurz zu halten, was finde ich schwierig? Teilweise die Freiheit, weil man halt einfach selber die ganze Zeit dafür verantwortlich ist, sich in den Hintern zu treten, Prioritäten zu setzen, Ziele zu definieren, all das, was vorher im Angestelltenverhältnis halt teilweise einfach einfacher war, ne? Weil dann, man dann die Verantwortung so abgeben konnte phasenweise und einfach dann natürlich auch drauf schimpfen konnte, wenn jemand anders für einen was entschieden hat. Aber ich finde, je nachdem, welche persönlichen Ressourcen man phasenweise hat. Ich sage jetzt mal, ich habe 2 Kinder zu Hause, wenn die im Zweifel im Kindergartenalter, wenn die im Zweifel krank sind, dann geht hier erstmal gar nichts. Und dann ist es für mich extrem anstrengend, währenddessen mein Business weiterlaufen zu lassen. Da war man natürlich im Angestelltenverhältnis irgendwie fein raus, ne? Dann meldest du dich kindkrank oder du kriegst halt von deinem Chef gesagt, welche Prioritäten du zu setzen hast oder sowas, aber du musstest dich nicht mental noch damit beschäftigen, was in deinem Business musst du jetzt gerade unbedingt tun, wie kriegst du das unter, was stellst du zurück? Das ist natürlich auch gleichzeitig eine große Verantwortung und gleichzeitig immer eine mentale Herausforderung tatsächlich, dieses Selbstmanagement und Eigenverantwortung. Gleichzeitig überwiegt für mich tatsächlich definitiv der Vorteil davon. Deswegen mache ich das Ganze ja hier auch. Aber ich sehe es tatsächlich immer wieder in der Waage. Und ich sehe auch Vorteile von Angestelltenverhältnissen, phasenweise, aber auch je nach Typ Mensch einfach. Ich sage gar nicht, jeder müsste selbstständig sein oder sowas, auf gar keinen Fall.
Wir haben jetzt über 1,5 Stunden miteinander gesprochen. Ich gehe mal davon aus, dass ich 2 Folgen daraus machen werde. Nur falls sich dann jemand wundert, da gibt es dann nochmal ein 2. Intro dazu. Aber auch das ist die Aufgabe in der Nachbearbeitung. Jetzt wirklich, um das Ganze abzuschließen, gibt es etwas, das du den Zuhörenden oder Zuschauenden jetzt noch mit auf den Weg geben möchtest, was du unbedingt noch loswerden möchtest?
No pressure, jetzt noch hier irgendeine große Lebensweisheit rauszuholen, tatsächlich. Ich muss sagen, es hat mir Spaß gemacht. Ich fand, die Zeit ist verflogen. Ich hoffe, die Menschen, die zugehört haben, haben für sich irgendwo was mitnehmen können. Das ist, das bereichert für mich mein Sein tatsächlich immer, wenn ich drüber nachdenke, dass das, was ich sage oder das, was ich auch als kleine Impulse rausgebe, sei es über Newsletter oder LinkedIn, wenn das in Menschen nachwirkt. Das finde ich immer eine unheimlich schöne Vorstellung tatsächlich, wenn Menschen im Nachhinein drüber nachdenken, diesen einen Satz, den fand ich cool oder dieser eine Satz ploppt nochmal in einer bestimmten Situation auf und dann denken sie drüber nach und dann ändern sie vielleicht ein Stück weit ihrer Sichtweise oder ihr Vorgehen, weil das, was ich gesagt habe, irgendwas in ihnen bewegt hat. Sowas finde ich eine coole Vorstellung und ich würde mich freuen, wenn hier heute auch tatsächlich jemand rausgeht und sagt, habe ich mitgenommen.
Ich danke dir für dieses inspirierende Interview. Wie gesagt, alle Informationen zu dir findet man in der Infobox / in den Shownotes. Und es war wirklich eine sehr bereichernde Zeit, die wir beide hier jetzt hatten. Ich hoffe auch, dass es für die hörenden Zuschauenden genauso ist. Und an der Stelle sage ich für heute Bye und Shalom, deine Milane. Und jetzt hast du das Schlusswort noch.
Ich freue mich und es war wirklich sehr schön.